Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur letzten Ausgabe der Weinflaschen für 2023 und letzte Ausgabe bedeutet immer, es gibt das Weihnachtspaket, also das, was zum Fest getrunken werden soll, wenn es denn nach uns geht. Wir, das sind Christoph Raffelt
und Holger Klein
und wir haben diesmal einen Gast dabei, nämlich denjenigen Winzer, der uns diese Weine in die Flasche gewinzert hat. Hallo Gernot Kollmann.
Genau. Hallo. Original verfüllt.
Original, genau.
Original verfüllt.
Abgefüllt, genau. Hallo Gernot, genau. Schön, dass du dabei bist.
Ja.
Und wie es Tradition ist, womit fangen wir an zu trinken?
Wir fangen an mit dem Schaumwein, das bietet sich an.
Ja,
ich würde sagen Schaumwein, dann kommen wir später zur Escheburg, dann zum Monteneubel und zum Schluss gibt es die Spätlese aus dem Zollturm.
Ach, man sollte die ja gestern schon aufmachen. Ich habe ausnahmsweise mal auf dich gehört und hätte fast die Spätlese ausgesoffen, weil der so geil war.
Bei Monteneubel könnte man auch schon überlegen, ob man noch ein bisschen dekantiert oder vielleicht schon ins Glas gibt.
Bisschen größeres Glas macht ja eh Sinn, zwei Gläser
genau,
zu haben heute.
Genau. Ja.
Das zweite Glas ist da hinten, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt größer, aber dann schütte ich da mal den Monteneubel rein. Ist es Monteneubel oder ist es Monteneubel?
Monteneubel wird hier im Ort gesagt, Monoble. Genau, und ja, ist einfach eine alte Weinbergsbezeichnung, ist quasi, wer ein bisschen unsere Lagen kennt. Ist hinterm Steffensberg, also eine von den Top-Lagen, ein bisschen roter Schiefer. Und steht weitgehend Riesling, natürlich ein ganz klein wenig Spätburgunder und eben unter anderem unser.
Dabei wollte ich wissen, wie er ausgesprochen
wird. Genau. Genau, ja, aber muss halt wenigstens sagen, was steht, ob das jetzt, gibt ja auch viele Weine, die quasi eine Markenbezeichnung haben oder so, das ist aber nicht der Fall, sondern es ist tatsächlich eine Herkunftsbezeichnung.
Wir fangen an mit Jour Fix.
Fangen wir mit Jour Fix.
Das ist das, was Leute machen, die im Büro arbeiten.
Richtig, genau. Daher kommt eigentlich auch diese Idee mit dem Namen, ne? dass wir vor unserem geistigen Auge war es einfach so, dass die halbe Republik irgendwie dienstags um 11 in diesen fürchterlich langweiligen Meetings hängt. Und die Frage war, wie man diesen Menschen quasi ihr Leben erhellen kann.
Ja, indem man Sektchen-Kredenzt, ne?
Genau. Und da helfen ja Drogen. Und genau, und so kam es dann eigentlich zu diesem Sekt. Eigentlich erstmal zu dem Riesling. Es gibt ja einen Riesling-Partner dazu, den gibt es schon deutlich länger. Da war schon 2008 der erste. Und genau, und dann gab es 2014 das erste Mal ein Jour Fix Rosé. Klar, ein bisschen aus dem Notfall des Jahrgangs 2014, weil wir sehr früh an die Spätburgunder trauben mussten. Und jetzt wieder, das erste Mal.
Was heißt sehr früh an die Spätburgundertrauben mussten?
Also ja, 2014 war ja eine sauschwierige Lese und es rückte quasi ein ziemlich fettes Tiefdruckgebiet mit leider sehr, sehr hohen Temperaturen ran. 14 war eigentlich die schwierigste Lese meines Lebens, muss ich sagen. Mhm. Also wirklich das aller von der Sortiererei, wirklich der komplizierteste Jahrgang bisher. Und der Spätburgunder als etwas frühere Sorte als der Riesling war eigentlich noch nicht so betroffen von der Problematik und wir konnten den eigentlich noch früh genug lesen, bevor eigentlich diese Riesensuppe kam. Und ja, und eigentlich haben wir sowohl, glaube ich, einen ganz guten Rotwein gemacht in 14, als auch ganz gelungenen Rotsekt, auch aus diesem Enkircher Monteneubel. Das heißt, ziemlich kleine Füllungen auch.
Wenn du sagst, schwierige Lese, was macht die Lese so schwierig? Ist der Boden so matschig, dass du da nicht laufen kannst? Oder was bedeutet schwierig, wenn Leute wie du schwierig sagen?
Ja, wenn ich schwierig sage, dann war das richtig schwierig. Nee, das war einfach, es war ja jeden Tag unglaublich warm. Das heißt, unglaublich warm heißt 21 Grad, 20, 21 Grad Dauerregen und in 14 und wir haben uns einfach zu Tode selektioniert. Wir haben im Grunde 50% der Lese etwa verloren, weil wir alles, was nicht sauber war, wegselektioniert haben. Es gab eben keine tolle eingetrocknete Botrytis oder was man sonst irgendwie irgendwie noch als Edelfäule bezeichnen konnte, sondern es wurde eigentlich alles weggeschmissen worden, was halt nicht richtig sauber war. Das war extrem aufwendig und die Lesemannschaft war sehr, sehr müde, weil das einfach lange dauert und auch einen geistig ziemlich ermüdet, zumal wir dann auch nachts immer weiter das Lesegut durchselektioniert haben vorm Pressen.
Da guckt dir dann wirklich jede Traube einzeln, also jede Beere einzeln an und sagt rein, raus, rein, raus.
Genau, in einem Jahr wie 14, das war einfach notwendig, weil einfach alles, was da dunkel angefärbt ankam, auch nichts war. Das heißt, man musste das wirklich ganz, ganz sauber ausselektionieren, man musste auch sehr schnell sein. Das Zeitfenster war nicht groß in 14, weil einfach diese Fäulnis ja weiter voranschritt. Das heißt, wir haben dann auch einfach die Strategie ändern müssen, nicht so viel Vorlese im Weinberg, weil das unglaublich viel Zeit frisst und dann kommt man nicht voran mit der Lese, sondern etwas grober lesen im Weinberg, weil ja auch das Licht im Herbst immer knapper wird am Tag und dafür halt dann abends im Kälterhaus länger zu sortieren. Und das heißt, es wurde alles zweimal quasi durchgearbeitet, bevor es dann in die Presse kam. Aber der Spätburgunder war immer noch kaum betroffen. Ne? Also das war einfach der als frühe Sorte, das war das Erste, was wir dann geholt haben, und der war eigentlich gut in Schuss. Also es war wirklich der Lichtblick des Jahrganges. Insgesamt haben sich die Weine ja auch gut entwickelt. Es war aber eben tatsächlich auch nur mit diesem Aufwand dann auch zu erreichen.
Wenn ihr da so durch die Weinberge lauft und lest, wie viel Kilo Trauben erntet ein Mensch pro Tag? Gibt es da irgendwie so einen Wert, den man angeben könnte? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe dann immer so das Bild vor meinem geistigen Auge mit so einem großen Weidenkorb auf dem Rücken, stapfen Menschen fröhlich durch die Weinberge. Sieht das wirklich so aus?
Ja, ich meine, wir haben, das kann man gar nicht generalisieren, weil das unheimlich auf den Weinberg ankommt, wie viel volle Trauben da hängen und wie viel man selektionieren muss. Also wir haben sicherlich Ergebnisse zwischen 50 Kilo pro Leser pro Tag bis zu 300 Kilo pro Leser pro Tag. Ne? Das kann alles passieren, je nachdem, wie aufwendig das ist. Und man muss sich auch vorstellen, wir haben ja sehr, sehr viele alte Reben, sehr viele alte wurzelechte Weinberge. Und da sehen ja oft die Trauben, die liegen jetzt eher so im Bereich Richtung Rote Johannisbeeren, ne, von der Größe, ganz kleine Träubchen, das füllt ja auch nicht. Das heißt, dann braucht man wahnsinnig lange, um so ein, bei uns sind es kleine Kisten voll zu bekommen, während man dann vielleicht irgendwo so einen Hangfuß mit etwas jüngeren Reben, da kommt man schon ganz schön voran und dann hat man auch mal eine Kiste nach 10 Stocken zusammen. Ne. Das ist
wie viele Hektoliter habt ihr etwa gehabt 2014?
Unter 20 auf jeden Fall. Ich glaube 16, 17 Hektoliter.
So ein bisschen vergleichbar mit 2021, ja?
Genau, 22. Aber da waren die Gründe natürlich total anders. Da haben wir Trauben verloren und viele andere, vor allem Ökobetriebe in dem Jahr, weil wir alle ordentlich Peronospora auf die Mütze bekommen haben. Aber das ist ja im frühen Sommer. Und die Lese in 21 war vollkommen unkompliziert. Ne? Wir haben super gesunde, feine Trauben gehabt. Das heißt, die Lese ging da sehr zügig, ziemlich selektionsarm, aber dementsprechend sehr unterschiedliche Jahrgänge, allerdings mit vielleicht ähnlichen Hektarerträgen, genau.
Peronospora?
Das ist eine der typischen Pilzerkrankungen, die man so haben kann und ist tatsächlich jetzt hier auch in so einem Flusstal, wie wir hier sitzen, extrem
Steillagen. Mehltau nennt man das auch.
Runter zum
Mehltau.
Ja, genau. Das ist der falsche Mehltau. Es gibt noch den
Oidium, das ist der
Mehltau,
genau. Echte Mehltau, und Peronospora ist der falsche Mehltau.
Okay. Genau, richtig. Und jetzt gerade im Ökoanbau ist tatsächlich das Peronospora schwieriger in den Griff zu bekommen, sag ich mal. Das ist tatsächlich unser größtes Problem in feuchten Sommern. Ist tatsächlich vor allen Dingen eine Frühsommerproblematik, dass man dann Trauben und Blätter verliert in der Zeit. Also es befällt sowohl die Blätter als auch die Trauben.
Geile Farbe.
Ja, ne? Absolut. Zwiebel.
Sehr geil.
Zwiebelschale,
ja, stimmt. Ich hätte jetzt eher Bernstein gesagt. Der Chat ist dieser Meinung auch. Mhm. Im Übrigen ist der Chat der Meinung, was ich auch sehr treffend finde, wo ist es denn? Erdbeerjoghurt.
Okay, ich hoffe nicht zu viel. Ich bin gar nicht so ein riesen Erdbeerjoghurt. Genau. Es ist tatsächlich.
Ist jetzt unter Winzern auch nicht unbedingt so ein Qualitätsmerkmal.
Genau. Nee. Ja, also vor allen Dingen stelle ich mir dann so einen feinen Industrie-Erdbeerjoghurt von Danone oder
sowas. Ja, aber was immer
so ein Erdbeerjoghurt-Gummi von Katjes oder so.
Genau.
Die Rindbürgerschaft sagt, sie meint es immer im besten Sinne, weil wir reden etwas anders über Weine hier als die normalen. Ja.
Es ist aber tatsächlich so, dass auch der Sekt richtig Luft braucht. Man merkt das oft und wird ja auch unterschätzt beim Thema Sekt. Wir haben immer gerade auch bei diesem Riesling Grow Fix ist oft so, dass der tatsächlich am zweiten Tag, wenn man den nicht zu weit runter trinkt, nur zwei Gläser raus, dann mal in den Kühlschrank stellt, am zweiten Tag ist der tatsächlich besser, straighter, offener. Und wir sind ja auch hier jetzt bei dem Grow Fix Rosé eher so am Anfang des Lebenszyklus. Es ist jetzt quasi diese erste Degorgierung. Das heißt, es ist das erste Mal das von der Hefe genommen. Und das ist eigentlich wirklich was auch noch sehr, sehr gut Zeit braucht und sich dann auch noch mehr öffnet. Die Primärfrucht wird noch ein bisschen zurückgehen und wird etwas klarer werden in der Struktur, wenn der ein bisschen Zeit bekommt.
Hast du gerade gesagt, ich musste mir sofort einen Sechser bestellen und weglegen?
Ja, eigentlich schon. Shit.
Irgendwas mit 48 Flaschen, hatte ich gesagt.
Gernot, da müssen wir aber mal über einen Rabatt reden, bitte.
Du kannst aber ein Abo nehmen und dann bei den nächsten Degorgierungen auch direkt wieder einen Sechser bekommen. Das ist auch nicht schlecht.
Du kannst sogar beim Degorgieren womöglich mitmachen. Genau.
Ja. Das heißt, ich darf selber den Säbel bedienen, mit dem ihr die Korken so wegschlagt und...
So. Ungefähr so, genau.
Moment, es gibt tatsächlich ein Abo, das mir...
Nee. Nein, das war jetzt mein...
Nein.
Also, das hätte ja sein können. Ich meine,
wir haben kein Bein.
Ein Sekt, so Fix-Abo.
Ja, das ist super.
Sag mal, soll ich mal den Gernot gerade vorstellen kurz?
Achso, der ist ja vielleicht auch gar keine schlechte Idee, ne?
Ja. Mag ja der eine oder andere oder die andere unter uns sein.
Wir kennen den ja schon ein paar Jahre.
Genau. Ich meine, natürlich wissen alle mehr oder weniger, wer es ist, aber und wir haben ja Emich Batterieberg Weine auch nicht zum ersten Mal hier im Podcast, aber ich wollte trotzdem noch mal ganz kurz sagen, weil das ist ja schon ganz interessant. Die meisten, ich sag mal, so 95% der Leute, die Wein machen, die kommen ja meistens auch aufs Weinbaugebieten, der Gernot nicht. Der kommt nämlich aus Wetter in Westfalen, das ist so bei Hagen, ne?
Ja.
Ja. Genau, Hagen, Dortmund, Witten, so im Dreieck.
Witten, ja, genau, ne? Und du hast eine Winzerlehre dann bei Dr. Losen gemacht?
Genau, 91, 92.
Wie bist du da hingegangen? Also wie hast du den Sprung von Wetter in Westfalen nach Bernkastel gemacht?
Das war tatsächlich, also dieses Weinhobby war ja schon vorher gestartet, aber das war tatsächlich dann ein bisschen großflächige Suche. Ich habe einfach nochmal Betriebe, die ich damals interessant fand, einfach große Deutschlandtour, kann man sagen, gemacht. Und von meiner Seite war das tatsächlich dann aber wirklich nach dieser Tour klar, dass ich gehen wollte. Das war so ein sehr, muss man sagen, Anfang der 90er Jahre, ja, ein sehr bewegter, jugendlicher, neuer Betrieb, viel kleiner als heute. Und ja, hat sehr interessante Weine gemacht und war irgendwie eine gute Stimmung an dem Tag, als ich kam. Sowas spielt dann ja immer eine Rolle. Und von deren Seite, die haben sich dann ja auch positiv entschieden. Und dann waren die anderen Betriebe in dem Moment dann draußen. Und ich habe das auch, muss ich sagen, nicht bereut, an die Mosel zu gehen.
Genau, du warst ganz normaler Trinker und hast dir dann gedacht, nee, das mache ich jetzt selber, das Weinzeug.
Richtig, ja.
Okay.
Das ist so ein bisschen die Kurzform. Mhm. Das war halt tatsächlich schon ein ziemlich intensives Hobby. Und ja, und da war einfach irgendwann war es eine konsequente Entscheidung, das dann tatsächlich auch zum Beruf zu machen.
Ich bin ja komischerweise, bei mir war das ja auch relativ schnell intensiv, aber ich bin komischerweise, ich komme ja auch nicht aus einem Weinbaugebiet und vielleicht deswegen und wegen dem Rest meiner Vita, ich bin irgendwie nie auf die Idee gekommen, zur damaligen Zeit das auch zum Beruf zu machen.
Also warum
bin
einfach
überhaupt nicht? Ja, ich weiß nicht, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen.
Das Weil du hast ja dein Leben lang nie schwere Arbeit gescheut oder sowas. Also das kann es nicht gewesen sein,
ne? Das weiß auch nicht. Ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen. Also das war überhaupt nicht in meinem Horizont, seltsamerweise. Der war irgendwie zu beschränkt dafür, glaube ich.
Siehst du, ich scheue schwere Arbeit mein Leben lang schon. Ich
genau, bei dir wundert uns das ja auch.
Das hatte dich dann ja auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geführt.
Genau. jetzt haben sie mich, verdammt Axt.
Ich hoffe, dass seine Rentenansprüche nicht gestrichen werden.
Ich habe beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk leider keine Rentenansprüche. Ich bin nicht einer von den Privilegierten da gewesen. Das ist alles schrecklich.
Gerne, du warst dann noch mal kurz in Franken, ne, beim fürstlich-kastellischen Domänenamt, aber
ja, genau, der Frankenwein hat dich nicht so abgeholt. Während des Studiums ist das gewesen, war auch ein interessantes Jahr oder ein interessantes halbes Jahr dort im Betrieb auf jeden Fall. War ein deutlich größerer Betrieb, der auch eine halbe Genossenschaftsstruktur hatte. Einfach so ein anderer Aspekt. Da in der Zeit ein bisschen mehr PR gemacht, weil die hatten damals die VDP-Geschäftsstelle Franken war dort auch untergebracht. Mhm. Und das war so eine Kombi-Geschichte, die auch ganz spannend war.
Und ist natürlich ein total traditioneller Betrieb, ne? Also ich meine, die haben ja eine Wahnsinnsgeschichte.
Ja, klar.
Und dann warst du bei den bischöflichen Weingütern in Trier und dann bei Van Volksem.
Genau.
War das so die Anfangszeit, als der Roman Niewoczanski da angefangen hat?
Ja, wir haben ja zusammen aufgebaut und haben uns in Trier, ja, hatten uns so 2 Jahre, bevor das gestartet ist, kennengelernt. Eigentlich ein gemeinsamer Weinfreund, kann man sagen, hat uns so zusammengebracht. Und ich habe den Roman kennengelernt. Wir haben so ein 79, 81er Bordeaux-Tasting bei mir auf dem Balkon gemacht. Da haben wir uns das erste Mal gesehen. So startete das Ganze dann. Und das war ja auch eine sehr, sehr interessante, sehr intensive Zeit bis 2004. Und dann habe ich ja einige Jahre Consulting gemacht. Allerdings auch die Weine für ein paar Betriebe in der Zeit. Okay. Knebel zum Beispiel und so. Genau.
Naja.
Wie lange, also über was für einen Zeitraum reden wir denn da gerade? Also wie lange machst du schon Wein?
91 habe ich angefangen.
91?
Und das war aber, also das war so 2004 dann bis 2009. 2009
richtig,
bist du,
genau.
Oder 2009 bist du dann so
Emich. 2009 startete das ja hier im Frühsommer.
Ja, und Emich Bad Riberg, das ist so eines der ältesten Weingüter an der Mosel. Das ist irgendwie über 1000 Jahre alt.
What?
Richtig, ja, genau. Also das älteste Dokument, was bekannt ist, ist eben eine Schenkungsurkunde von einer Karolinger Familie an ein Kloster. 908 war das und dann wissen wir wieder ein bisschen was über die namensgebende Familie Immich, die seit 1425 dann hier weinbaulich tätig war. Und die Familie Immich hat dann 89 den Betrieb verkauft. Es gab keine Kinder, die alte Dame lebt noch in Traben-Trarbach, also ich habe schon gelegentlich noch Kontakt, ist aber jetzt weit über 90. Und dann gab es einen Zwischeneigentümer, der ist eben 2007 in die Insolvenz gegangen und wir haben das quasi in 2009 übernommen. Und einfach um das Wir auch mal aufzulösen, also das ist halt dann die Familien Auerbach und Probst haben das gekauft, 2 Familien aus dem Hamburger Umfeld.
Ach, die habe ich, glaube ich, sogar mal kennengelernt.
Freunde. Ja. Kann gut sein, dass die wohnen ja bei euch um die Ecke eigentlich.
Mhm. Genau. Kann das sein, dass ich hier auch einen Riesling-Swag kennengelernt habe?
Ja, genau. Ja,
das, okay. Das
ist möglich. Ja. Genau, das ist absolut möglich. Und ja, muss man auch dankbar sein, weil das einfach ohne die überhaupt nicht möglich wäre, so ein Projekt, weil das natürlich jetzt hier gerade mit diesen Extremstahllagen plus niedrige Erträge plus ein bisschen fettere historische Immobilie, das ist eben keine Pop-up-Geschichte, sondern das muss halt schon solide aufgebaut werden.
Verdient ihr denn Geld oder sind wir noch dabei zu investieren?
Ja, wir sind die ganze Zeit natürlich am Wachsen, sind jedes Jahr gewachsen und dann muss man natürlich auch jetzt in dieser Art von Weinbau muss einem auch klar sein, dass man mit dieser Art von Weinbau nicht reich wird, ne? Genau, weil das ist einfach, um so eine Idee zu bekommen. Wir sind ja ein reiner Stalzlagenbetrieb. Wir haben ja überhaupt keine fahrbaren Lagen. Und um so ein Gefühl mal zu bekommen, was so ist, wenn man ökologischen Weinbau macht, dann ist zum Beispiel so, wenn man ein größeres Weingut hat, ziemlich moderne Drahtrahmenanlagen, zum Beispiel in der Pfalz, guter Betrieb, auch mit solider Arbeit, dann hat man so im Schnitt von den Basisweinen bis zu den Grand Crus vielleicht so 450 Arbeitsstunden pro Hektar. Und pro Jahr. Und wenn man dann in die Steillage geht, in die flurbereinigte Steillage, mit, da sind da noch Wege drin, auch noch Drahtrahmen und so weiter, dann geht das dann rauf bis 800 Stunden pro Hektar. Und wenn man dann hier bei unseren Kletterlagen unterwegs ist, ohne Herbizide, also alles, die gesamte Bodenbearbeitung von Hand, alles, dann ist man dann irgendwann bei 1600 bis 1700 Stunden pro Hektar.
Wow.
Das heißt, wir sind dann irgendwo bei, schon mal bei den vierfachen Stundensätzen, um die Fläche zu bewirtschaften. Gleichzeitig verbunden ist damit aber auch, dass man noch einen ziemlich niedrigen Durchschnittsertrag hat. Das heißt, wir haben über den Überschnitt aller Jahre, tatsächlich liegen wir irgendwo bei 35 Hektoliter. Und das heißt, da hat man dann nochmal so die Hälfte von dem, von der Betriebsstruktur, die ich vielleicht am Anfang genannt habe. Und dann ist man dann schon irgendwo bei Faktor 8 in den Betriebskosten. Und natürlich muss man dann die Maschinen wieder abziehen, die wir nicht haben, aber trotzdem irgendwo bei Faktor 5, Faktor 6 bleibt man dann irgendwo stehen. Und das sind eben Größenordnungen, die können sich Leute gar nicht so vorstellen, was das überhaupt heißt, zum Beispiel in der Steilslage sich zu entscheiden, ökologisch zu arbeiten und keine Herbizide mehr einzusetzen. Mhm. Weil das ist ein riesen Aufwand. Ich kann jeden einladen, mal einen halben Tag Bodenpflege bei 45 Grad Steilheit zu machen. Das ist schon ziemlich hartes Brot und da kommt man auch nicht so arg schnell voran.
Warum machst du das dann überhaupt? Also könntest du nicht auch ähnlich gute Weine oder vielleicht gleich gute Weine irgendwo machen, wo du nur 800 Stunden investieren musst und die Weine dann günstiger verkaufen?
Also wir haben ja ein bisschen, also typisches Beispiel, wer ein bisschen unser Programm kennt, wir haben jetzt Riedeler Herzchen dazu bekommen, vor 4 Jahren die ersten Flächen erreicht. Das ist zum Beispiel eine flurbereinigte Lage, Steilslage, aber flurbereinigt. Und da liegen wir bei diesen 800 Stunden. Und
davon sind dann auch 90% im Joe Fix drin, wollte ich mal so sagen.
Ne? So etwa. Also jetzt hier in dem Rosé, genau.
Ja, genau.
Richtig. Ja. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir das... Also man kann definitiv sehr, sehr hochwertige Weine da machen, ganz klar, das ist absolut möglich. Aber das, was wir jetzt tatsächlich aus Batterieberg, Ella Grob, Zepfengert und Zollturm basteln, das kriegen wir dort nicht.
Okay.
Das ist nicht möglich. Das sind einfach andere Trauben, es sind einfach nochmal kleinere Trauben, eine andere Genetik, das ist alles Selektion, Massalmaterial, wurzelecht in den anderen Flächen und das ist nochmal ein Sprung, den man auch durch tollste Bearbeitung einfach nicht wettmachen kann.
Okay.
Sonst wären ja auch alle total verrückt, die sich damit beschäftigen. Aber das ist einfach dieser letzte kleine Kick-Unterschied, den man daraus kitzeln kann, aromatische Struktur, Dichte und so weiter, der einfach in den anderen Weinbergen nicht da ist, ne?
Kommen wir nochmal kurz zum Joe Fix vielleicht, um dann auch in Richtung Riesling zu gehen. Also wir haben tatsächlich eben einen reinen Spätburgunder-Rosé-Sekt mit Briedler Herzchen 90% und die anderen 10% sind Montenäubel, ne?
Richtig, genau. Mhm.
Ja. Und ansonsten ist es einfach klassisch gemacht und ohne Zugabe von Dosage abgefüllt.
Richtig,
sprich,
genau. Also mit Campenoise und spontan vergorener Grundwein und dann ganz klassisch Methode Champenoise, aber eben ohne Dosage, keine Schwefeldosage, keine Zuckerdosage.
Schwefeldosage?
Ja, also du hast ja normal, also es ist ja so, dass nach dem Abschießen der Hefe bei der Methode Champenoise.
Das ist das, wo ich mir einbilde, dass das mit Säbeln passiert, ne?
Genau, was
ja praktisch genau. Kann man machen. Einmal.
Doch, das macht ihr immer so.
Ja, aber das Problem wäre dann, dass die Flasche oben kaputt wäre und dann könnte man keinen Korken mehr reinbekommen.
Genau. Irgendeinen Preis muss man zahlen.
Genau, also es wäre, ich will mal so sagen, es wäre ziemlich ungünstig, die Methode.
Okay.
Jetzt, genau. Also wir lassen das mit dem Säbel. Nee, und das heißt, die Hefe wird abgeschossen.
Mhm.
Es wird ja erst quasi die Flasche auf den Kopf gestellt, die Hefe rutscht runter. Dann friert man ungefähr einfach diesen Hefefropfen unten auf dem, in dem Moment ist das Korken, ne?
Ja.
Auf dem Korken wird das eingefroren in so einem Glühbad. Kannst du die Flasche raus und kann den Korkorken öffnen und dann wird das mit dem Druck, der in der Flasche ist, wird quasi dieser Pfropfen dann rausgeschossen und dann fehlt ein bisschen. In der Flasche. Nicht viel, also wenn man das vernünftig macht, fehlt da nicht viel. Und das wird mit der sogenannten Dosage wieder ausgeglichen.
Ja.
Und mit dieser Dosage wird ja dann auch A bestimmt, welche Geschmacksrichtung das hat. Also ob das Brut Natur, Extra Brut, Brut,
Sack
und so weiter.
Okay, also ist, abhängig davon, wie viel Zucker in der Flüssigkeit ist, die du dann zuschüttest.
Genau. Ah, okay. Richtig, genau. Also Sekt ist in Sekt, Schrägstrich Schaumweine, Cremant, Champagner ist in der Regel, wenn alles gut läuft, auf der Flasche erstmal vollständig durchgegoren. Das ist zumindest immer die Hoffnung. Und dann wird mit der Dosage bestimmt, in welcher Geschmackskategorie das dann eigentlich in allen Anbaugebieten inklusive der Champagner fahren. Und gleichzeitig wird eben auch mit dem Zucker oft ein klein wenig Schwefel noch zugesetzt.
Okay, was genau schüttest du da rein? Also woraus besteht die Dosage?
Also bei uns,
genau, bei ihm ja nicht,
ist tatsächlich nur eine andere
Flasche. Nur Wein.
Also es ist tatsächlich nur der gleiche, ist quasi nur der gleiche Sekt, mit dem wir wieder auffüllen. Aber das große Geheimnis, wenn wir jetzt mal zu den großen Champagnermarken gehen, ist dieser Likör oft. Also Likör heißt das dort. Und das ist einfach dann eine Mischung, manchmal aus älteren Wein, frischer. Das ist auch ein bisschen eine Kunst des Kellermeisters, was der denkt, was da jetzt in dem Moment noch fehlt. Mhm. Plus Zucker, plus Schwefel.
Und der Zucker kann halt auch aus verschiedenen Materialien sozusagen gewonnen werden. Ja, das kann ein einfacher Rohzucker sein, das kann aber auch ein Traubenmostzucker sein sozusagen. Also da kann man sich auch so ein bisschen entscheiden, was man da für eine Art von Zucker haben möchte.
Aha. Richtig. Also wie gesagt, das sind auch dann absolute Feinheiten. Es wird manchmal auch noch eine kleine Säurekorrektur vorgenommen. Jetzt bei den großen Häusern, wenn ihnen die Säure zu wenig war, dann kann man dann leider auch mit ein bisschen Weinsäure nochmal nachhelfen oder so. Das ist quasi dann die Kunst des Likörmachens in den großen Häusern. Genau. Aber wie gesagt, das spielt alles bei uns keine Rolle. Das ist ja auch alles klein und handwerklich. Und wir haben selber jetzt auch, das hat ja ziemlich viel Substanz jetzt in diesem Fall, der Sekt. Der ist wirklich, denke ich, jetzt auch an der Obergrenze der Reife von dem, was man haben soll. Und da gibt es jetzt absolut überhaupt keinen Zuckerbedarf mehr, sondern es ist einfach nur noch aufgetoppt.
Aber was machst du denn dann? Also du sagst ja, wenn du dann den Pfropf rausmachst, dann fehlt ein bisschen was in der Flasche. Was machst du mit der Fehlmenge?
Ja, eben mit einer Flasche auf.
Mit einer anderen.
Achso, mit einer anderen.
Quasi, genau.
Okay, verstehe.
Es wird einfach, man opfert einfach eine Flasche.
Okay, verstehe. Okay.
Genau.
Hat die einen Namen? Die hat doch bestimmt einen Namen. Die Opferflasche.
Die Opferflasche.
Oder?
Opferflasche.
Endless Chair oder so.
Okay, hätte ja sein können. Also,
nee.
Sowas hat ja gerne mal einen Namen irgendwie.
Ja, es ist ja eher die seltene Variante, dass es so gemacht wird, ne? Weil meistens ist es eben dieser Likör, wo man dann halt auch ein bisschen süßer.
Also ich würde das ja Bouteille des Sacrifices nennen. Französisch hört sich das immer super an.
Beziehungsweise abgekürzt, weil das so oft gesagt wird, wird das abgekürzt als Bou de Sac.
BS.
Budesack.
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 Also wir werden das jetzt in so einen Begriff jetzt einfach ein.
Genau, was soll's denn?
Und dann 7-mal genommen hat, dann ist er ja in der Welt. Dann steht das ja und noch weitere 15 Jahre später ist es im Duden.
Ich ärgere mich sehr, dass ich meinen Camembert gestern schon gegessen habe. Ich glaube, der würde sehr schön zu diesem Rosé passen.
Okay.
Naja.
Gefällt dir sonst auch?
Ist super. Ich finde den absolut geil. Es ist jetzt ein bisschen blöde, weil ne, irgendwie wir saufen hier den Wein von einem Kumpel, der in der Sendung zugeschaltet ist. Und das glaubt mir jetzt eh keine alte Sau, aber ich finde den richtig geil.
Ja, er musste letzten Freitag musste er gerne noch ein bisschen was ertragen, weil der irgendwie wir hatten ja so eine Sektverkostung gemacht und der war so am Ende der Verkostung mehr oder weniger, war auch nicht so im optimalen. Ja, aber dann ist es schon optimal, aber und es wusste ja keiner, dass Gernot Sekt, der mit am Tisch saß, irgendwie im Glas war. Und genau, das sind heikle Momente manchmal.
Ja, ich meine, das ist halt immer klar, wenn man sehr viele Reife, zum Beispiel hochreife Champagner und Ähnliches getrunken hat, ist das sau schwer, dann wieder was Frisches, was sehr Frisches, was am Anfang seiner Entwicklung steht, zu haben. Ich selber bin ein Riesenfan von reifen Sekten und Champagner, also ich mag das auch, die Sachen wegzulegen. Wir haben auch ein bisschen diese Diskussion gehabt, wo wir das vorletzten Freitag, ne? Extrem lange Hefelager versus lange Degorgierzeiten, also lange Degorgierruhe vorm Aufmachen. Und ich hatte mich dann auch so geoutet, dass ich es tatsächlich auch sehr gerne mag, wenn Sekte, Schrägstrich Champagner eben auch schon sehr lange degorgiert sind, also schon von der Hefe runter. Mhm. Und ja, an der Mosel gab es ja diese Tradition auch. Es sind eigentlich so die letzten Protagonisten, die jetzt da richtig Material hatten. Da gibt es nicht mehr so viel. Genau, gab es zum Beispiel, also gutes Beispiel für einen ausgestorbenen Betrieb mit Wahnsinnszeiten. Da war dieser Klosterhof Wagner in Saarburg.
Warum ist der ausgestorben?
Die Kinder haben einfach nicht weitergemacht.
Ach so.
Und da gab's so ein bisschen Restbestände. Aber der hat zum Beispiel das aufgemacht, hat auf Weine 8 bis 10 Jahre im Fass. Und dann nochmal 10 Jahre Hefelagerung und dann nochmal 5, 6 Jahre Zeit nach dem Degorgieren.
Aber das kann man überhaupt nicht bezahlen.
Nein, das kann kein Mensch. Das hat auch mit wirtschaftlichen Strukturen, oder man müsste dann ganz anderes Geld aufrufen. Das hat er aber nie. Das hat überhaupt nichts gekostet und kam dann noch aus richtig tollem Steillagenmaterial, Saarburger Fuchs und so weiter. Das ist, ja. Das ist halt, aber es ist eben Teil dieser Tradition gewesen, die vor allen Dingen ja an der Saar sehr stark ausgeprägt war, schon im 19. Jahrhundert. Und es hat sich auch sehr eigentlich gehalten. Es gibt ja viele Betriebe, die Sekt machen, nach wie vor in der Region.
Ja, geiler, es ist ein sehr geiler Sekt. Ich finde den wirklich ganz, ganz toll. Und ich bin kurz davor, obwohl mein Konto leer ist.
Du darfst das jetzt noch nicht bestellen, weil wir haben die anderen 3 Flaschen noch nicht probiert.
Ja,
bestimmt. Ich meine, gut, du kannst ja schon mal anfangen. Wir kommen mal zum Escheburg.
Ach echt, geht's weiter?
Ach Gott, wir haben Escheburg 2022.
So wenig haben wir aber, glaube ich, noch nie über ein einzelnes Getränk gesprochen. Aber ja, ist geil.
Das stimmt, aber der Chat ist schon längst beim Escheburg. Während wir abspalten. Genau.
Ja, das könnt ja nur ihr sehen. Ich sehe ja überhaupt keine Texte hier, was die Leute so schreiben.
Okay, schütte ich den Rest
jetzt weg oder
trinke ich den aus?
Wir kommen jetzt einfach zur Kernkompetenz, dem Riesling.
Mhm.
Escheburg ist ja so Ortswein, würde ich mal sagen. Es ist alles Enkirch und letztlich irgendwie so Vorlesen wahrscheinlich aus dem Steffensberg, Batterieberg, Zepp, Wingert, Eller Group.
Gernot? Ja, richtig. Also es ist tatsächlich so, das kann man so sagen, Village Vevigne. Also sehr viel altes Rebenmaterial, weitgehend über 60 Jahre, fast 80% wurzelechte Weinberge stehen jetzt hier schon dahinter. Und genau, und es ist Material weitgehend aus den Grand Cru-Lagen, aus den absoluten Top-Lagen, plus eine Parzelle aus dem Enkircher Herrenberg, die aber auch direkt angrenzt eigentlich an den Zeppwingert. Und ja, dementsprechend alte Genetik schon, ziemlich kleine Beeren, Holzfassausbau hier. Und das ist, ja, ich würde es nicht Vorlese nennen. Das ist eigentlich tatsächlich bei ziemlich vielen Fässern, die jetzt dahinter stehen, ist es eigentlich von vornherein klar. Und es sind eigentlich einzelne Parzellen, die wir, wo die Entscheidung dann in der Regel dahin geht, das ist jetzt Escheburg oder das wird große Lagematerial. Und die kurz vor der Füllung überlegt man sich das natürlich nochmal, Fass für Fass, was da passen würde. Aber ich würde fast sagen, bei 9 von 10 Fässern wissen wir eigentlich vorher, wo die Reise hingeht. Einfach jetzt ein bisschen auch aus der Erfahrung mit den Weinbergen, sind ja jetzt auch hier, auch schon das 14. Jahr. Und dann kennt man irgendwann seine Parzellen immer besser. Auch wenn natürlich in der Zeit immer wieder was dazugekommen ist. Und dann weiß man schon, was ist jetzt Village und was ist wirklich dann die Top-Grüß. Und ja, aber trotzdem.
Kommen die Parzellen sozusagen, die Lese aus den Parzellen auch mehr oder weniger immer in die gleichen Fässer dann bei dir?
Nein, ich belege sowieso nach Zufallsprinzip auch bei den Lagen. Und das hat auch den Grund, weil ich eigentlich ich will den Einzellagen keine kellerwirtschaftliche Tendenz mitgeben.
Ah.
Das heißt, ich will nicht.
Das heißt, der Keller ist immer durchschnittlich sozusagen.
Ich will nicht, dass der Batterieberg immer wieder im Batteriebergfass ist oder der Zepfinger hat immer im Zepfinger und so weiter. So dass irgendeine Richtung über den Keller da drin ist, sondern das soll dann schon Lage sein auch. Und
ich schmecke nicht das Fass, sondern ich schmecke wirklich den Wingert.
Genau, oder in diesem Fall schmeckst du quasi Enkirch.
Ja.
Allerdings tatsächlich die Selektion aus Enkirch, die jetzt schon, das ist ja vom Material her, ist das ja alles schon was man problemlos auch im großen Gewächs verwenden könnte. Da ist ja jetzt, da ist nichts auch nur annähernd Flaches dabei oder irgendwelche Weinberge, die nicht hochfein wären. Es ist eben nur, kann man so sagen, so absolute Top-B-Selektion aus den besten Lagen.
Wie kommt es, dass du wurzelechte Reben hast? Angeblich ist doch hier die Reblaus durchmarschiert und hat alles in Schutt und Asche gelegt.
Ja, das ist ja auch so. Genau, das hat sie ja auch gemacht. Es ist nur so, dass ein paar Bereiche verschont geblieben sind. Und hier in Enkirch habe ich zumindest bisher noch keine Informationen vorgefunden, dass es hier mal einen Reblausbefall gegeben hätte. Und dementsprechend ist der Anteil vor allen Dingen in diesem sogenannten Starkenburger Fels, heißt dieser Bereich, das ist quasi, sind diese Extremsteillagen zwischen Enkirch und Traben-Trarbach. Und dort steht einfach noch ganz, ganz viel Wurzelechtes. Und wir konnten auch, seit wir den Betrieb hier machen, ziemlich viele weitere wurzelechte Weinberge da noch kaufen.
Und, ja, ist das der Reblaus zu anstrengend, da hoch zu klettern?
Wir müssen einfach viermal im Jahr brennende Kreuze an den Ortseingängen aufstellen. Und das haben die halt schon relativ früh im 19. Jahrhundert gemacht.
Man weiß vielleicht.
Ja, aber das ist doch, finde ich das total bemerkenswert. Also ich würde ja erwarten, dass, wenn das Tier einmal da ist, dass das wirklich überall durchmarodiert. Warum hat das ausgerechnet?
Ja, es gibt ja ein bisschen unterschiedliche Bodenstrukturen. Und je steiler und je karger das wird, desto weniger Feinerde ist da. Und das ist zum Beispiel eine mögliche Theorie. Wir können sie ja nicht fragen, die Tierchen. Aber eine sinnvolle Theorie ist, denke ich, dass ab einem bestimmten Steingehalt, wenn es extrem hart wird, dass die Reblaus sich dann nicht mehr wohlfühlt. Wir wissen natürlich auch nicht, wahrscheinlich ist es ja auch nicht hundertprozentig reblausfrei. Aber es ist zumindest, bewegt sich jetzt so unter der Schadschwelle. Ne? Und,
ja.
Genau. Und es gibt ja andere Bereiche, auch an der Mosel, die durchaus aktive Reblausherde haben. Aber bisher, jetzt wollen wir mal hoffen, es ist jetzt schon ziemlich lange, dass die Reblaus unterwegs ist. Bisher ist eben nichts passiert und knock on wood. Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt hier auch so bleibt. Ne? Weil, Für uns ist halt, also dieser spannende Teil daran ist ja, eigentlich sind es ja mehrere Parameter, vielleicht fange ich mal so an. Es sind mehrere Parameter, die daran spannend sind. Zum einen gibt es natürlich eben dieses sehr, sehr hohe Durchschnittsrebalter, dementsprechend hast du eine gute Durchwurzelung, du hast einfach sehr kleine Trauben, niedrige Erträge, das heißt, du machst keine grüne Lese oder sowas, was sowieso immer ein bisschen heikel ist. Sondern du hast einfach von Anfang an viele kleine, lockerbeerige, goldgelbe Bärchen, die dir quasi aus diesen Trauben geschenkt werden. Und du hast eben eine alte Genetik. Das heißt, du bist nicht belästigt von irgendwelchen Ertrags- oder Zuckerbombenausflügen, jetzt so aus den 60er, 70er Jahren. Und es ist eine wahnsinnige genetische Vielfalt in den Weinbergen. Das heißt, es sind ja keine Klonweinberge, das heißt, es ist, wenn man jetzt fangen, oder jetzt in den letzten 10 Jahren haben sich die Leute ja wieder mehr besonnen. Es gibt ja doch viele Winzer, die auch wieder gemischt gepflanzt haben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Rebfläche in den 70er, 80er bis, ja, würde ich schon sagen, bis Ende der 90er Jahre gepflanzt hat, dann wird man kaum mal jemanden finden, der nicht einen Klon nur gepflanzt hat. Das ist ein Weinberg, ein Klon, weil damals war auch die Schulmeinung, das ist total geil, wenn das alles gleich ist, weil das auch zum gleichen Zeitpunkt reif wird und auch zum gleichen Zeitpunkt krank und so weiter. Uns interessiert die Vielfalt. Also im Grunde ist ja Komplexität, ist ja nichts anderes als Vielfalt und die Bandbreite im Weinberg ist eben schon enorm und unter dem Dach eines Rebsortennamens, ob es jetzt ein Pinot Noir ist oder Riesling oder so weiter, gibt es eben eine gewisse Bandbreite an Individuen, die quasi zugelassen sind, diese Rebsorte gerade eben noch zu vertreten, ne, und quasi sich innerhalb dieses Pools dann da zu bewegen.
Ich finde, der Escheburg ist in der Nase genau ein Riesling. Also das ist
genau, ein Mosel-Riesling vielleicht,
um es nochmal zu präzisieren. Okay. Ja. Ja, so gut ist meine Nase nicht, aber das ist so, das ist genau das, wenn, ne, da, so riecht ein Riesling, basta. So. Finde ich ganz geil. Also ich trinke normalerweise so im Alltagsausschank ist bei uns dein CAI. Und da ist das nicht so extrem.
Ja, ist also natürlich, gut, das ist ein bisschen eine andere ja. Frage. Wir haben jetzt natürlich ein Wein, der ist schon durchaus von dem Jahrgang sehr geprägt. Mhm. Wir müssen ja auch vielleicht, das ist ja ein wichtiges Thema bei uns, müssen ja ein bisschen über Jahrgänge sprechen. Genau. Und 22 war extrem. 22 war nicht das heißeste Durchschnittsjahr, aber spielte ganz, ganz oben mit, aber es war das trockenste. Mhm. Und es ist das erste Mal eigentlich hier in der Geschichte, auch hier im Ort gewesen, dass dieser Dorfbach weg war.
Wow.
Das heißt, hier alle Forellen dry-aged. Es war einfach kein Wasser mehr da. Und ja, ich habe mir ziemlich große Sorgen gemacht, wie das denn wird und ob das irgendwie schmeckt und wie viel Trauben wir und ob wir überhaupt welche ernten. Das war tatsächlich dann irgendwann im August nicht mehr so klar. Aber irgendwie haben die Pflanzen das doch noch so halbwegs überlebt. So toll sahen sie nicht mehr aus. Wir haben zum Beispiel ja andere Hitzetrockenjahre. Also ich mache mal Beispiel 18. Da sahen die Pflanzen bis zum Ende toll aus. Du hast denen gar nicht angesehen, dass es denen irgendwie schlecht geht oder dass es zu trocken war. Aber jetzt in 22, irgendwann ist halt der Ofen aus. Und das hast du denen schon ganz schön angesehen. Naja, klar, und fängt man natürlich an, sich Sorgen zu machen. Und ich war zum Schluss ehrlicherweise sehr positiv überrascht über den Jahrgang, weil die Weine haben Struktur, Tiefe, die haben auch eine Länge und haben wirklich auch, ja, auch durchaus eine feinfruchtige Seite.
Mhm.
Und
das sehr cremig auch, ne?
Genau, klar, die Cremigkeit, das war vielleicht noch am ehesten zu erwarten. Und was auch ganz schön war, und wir denken, dass das daher kam, dass die Pflanzen wirklich einfach zwischendurch auch mal zugemacht haben und gar nichts mehr. Also es gab einfach keine physiologische Entwicklung dann mehr. Wir hatten ja keine extremen Mossgewichte, sondern es waren eigentlich ganz normale Mossgewichte, dementsprechend auch ganz normale Alkoholwerte. Nichts Extremes und wir haben auch nicht so extrem früh gelesen.
Mostgewicht ist der Zuckergehalt, ne?
Zuckergehalt.
Okay. Mhm. Was von diesem Ausnahmejahr, also was von diesem sehr, sehr trockenen Jahr schmecke ich in diesem Wein? Also wie würde er schmecken, wenn das Jahr ein durchschnittliches gewesen wäre?
Ja, also wie gesagt, erstmal war ich selber überrascht. Also dass er nämlich nicht so extrem hitzig geschmeckt hat. Ne? Also jetzt gerade, also bei der Escheburg ist es vielleicht sogar das beste Beispiel, weil ich habe natürlich auch in Jahren wie 2003 schon Wein gemacht und so weiter. Und 2003 war mit seinem Wachs und so weiter, das war mehr von der Hitze geprägt. Ne? Und das hing sicherlich an dieser Frage, dass einfach die physiologische Entwicklung doch sehr gebremst war dann im Weinberg. Das heißt, wir haben ja Säure. Analytisch ist die nicht hoch. Ne? Also wir liegen hier weit unter 7. Ne? Also das ist ja so der Riesling-Afficionado freut sich ja bei allem, was ab 7,5 aufwärts ist. Aber wir liegen hier sicher, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, wir liegen glaube ich bei 6,4 oder so. Mhm. Aber trotzdem merkt man dahinter diese gesamte Salzigkeit und sehr viel vom Boden finde ich hier, was im Schiefer da ist, diese ganze Struktur. Und das ist, ja, ist, also ich war, kann nur sagen, ich war sehr positiv.
Restzucker hat er wie viel etwa?
Das ist jetzt hier, das ist irgendwie knapp unter 5. Ne? Mhm. So ist er stehen geblieben. Ne? Also wir stoppen ja grundsätzlich keine Weine in der Gärung. Also es gibt hier bei uns keine geplante Produktion Richtung restlicher Prädikatsweine. Die trockenen Weine können grundsätzlich, wenn sie denn Lust haben, theoretisch, was so natürlich in der Regel nicht passiert, aber theoretisch können die bis auf 0 runtergären.
Escheburg steht, also das Weingut, also das Weingutsgebäude heißt Escheburg, oder?
Genau, das heißt Escheburg, das hat im 11. 12. Jahrhundert Grafen von Esch gehört. Es gibt auch noch die haben so ein paar Sachen hinterlassen. Es gibt auch noch einen Weinberg, der heißt Eschewinger. Das ist eine Unterparzelle sozusagen vom Steffensberg. Und daher kommt diese Namensgebung. Und wir haben einfach einen Namen gesucht, der uns repräsentiert und der eben kein Lagenname ist.
Es kommt noch so die Meldung aus dem Chat, wie denn 22 im Vergleich zu 23 war.
Stimmt, 23 war ja auch,
ne? Das ist bestimmt auch ein Zeit, wieder ein, ne? völlig anderer Schnack.
Ja, genau. Es ist natürlich sehr früh, über 23 zu reden, aber...
Eher über den Jahresverlauf vielleicht.
Ja, genau. Ja. Also 23, später Austrieb, ist jetzt ziemlich spät Frühling geworden in 23, später Austrieb, späte Blüte. Dann aber ganz, ganz tolles Wetter. Also wir haben ja eigentlich einen wunderschönen Frühsommer gehabt. Und auch der ganze Juli war noch toll. Und dann haben wir ja tatsächlich richtig ordentlich Wasser gehabt im August. Hat viel geregnet, auch ein bisschen zu viel. Und der Riesling hat das aber ganz tapfer durchgehalten. Das war jetzt, 23 war jetzt vielleicht nicht das Jahr für die frühen Rebsorten, auch nicht unbedingt für den Pinot, weil die haben natürlich in etwas fortgeschrittenen Zustand da schon ein bisschen Fäulnispotenzial mitgenommen und den Riesling haben wir ja ziemlich gut reinbekommen. Naja, und dann kam die Lese. Lese war für uns relativ unproblematisch, sehr gute Reife. Und was man den Weinen anmerkt, den 23er, die haben viel Druck von hinten. Man merkt den einfach an, dass die mal Wasser gehabt haben. Und dass da tatsächlich eine sehr gute Pflanzenversorgung war. Also im Moment jetzt in dem, viele Weine sind durchgegoren, gibt keine Gärprobleme. Ist für uns eine ziemlich schnelle Gärung. Und die Weine sind lang, haben Struktur, Dichte, Frucht. Also von der Riesling-Seite kann ich sagen, wird das ein ziemlich, ziemlich guter Jahrgang.
Das Gären hat schon auch viel mit Stress zu tun, den die Reben im Weinberg haben, dann im Laufe des Jahres, oder?
Genau, also dieses Thema Trockenheit und Versorgung, Stickstoffgehalte, also pflanzenverfügbarer Stickstoff. Wir werden zu diesem Thema bei der 18er Spätlese gleich noch kommen. Das ist definitiv immer ein großes Thema und umso größer, je weniger Temperaturkontrolle man zum Beispiel im Keller hat und wenn man, wie bei uns, ist ja immer alles Spontangärung, orthodox spontan, sage ich immer. Weil wir keine Pied de Cuve verwenden.
Das habe ich neulich gelernt, was das ist, aber ich habe es vergessen.
Okay, wir überimpfen auch nicht von einem Fass zum anderen, sondern wirklich jedes Fass startet spontan für sich selbst. Und da ist man natürlich dann ganz besonders betroffen von der Gärfreudigkeit des Jahrgangs. Und neben der Temperaturfrage, die natürlich auch eine große Rolle spielt, zum Beispiel, ob die Moste schon saukalt reinkommen und ob der Keller vielleicht schon ziemlich kalt ist, ist eben die Versorgung spielt eben eine große Rolle. Und in 23 ist das ziemlich easy.
Jetzt Pied de Cuve. Was war
genau,
das
noch? Im Grunde ist das eine selbstbezogene Starter-Cuvée, kann man sagen. Die kann entweder aus Sachen bestehen, die man vielleicht schon vom Vorjahr noch sich hält an Hefen. Im Grunde ist es fast eine selbstgezogene Reinzuchthefe. Oder man, sehr beliebt ist auch, frühzeitig so eine kleine Vorlese für ein paar Liter zu machen und die spontan anzugären im Keller, sodass die dann schon über 4 Volumenprozent ist, diese kleinen, 25 Liter oder 50 Liter oder so, und über 4 Volumenprozent, und das ist halt dann schon so eine reine Saccharomyces cerevisiae Mischung ist, und mit der startet man dann andere Fässer.
Also ist praktisch Pied de Cuve ist der Vorteig des Winzers, wenn man so will.
Wenn du dir wirklich auch Zeit nimmst sozusagen oder die Zeit hast, dann machst du im Zweifelsfall für jeden einzelnen Weinberg eine Pied de Cuve, dass du sozusagen die Vorgärung vom Weinberg mitnimmst, dann auch in die Trauben, die zum Weinberg gehören. Das kannst du auch machen. Zum Beispiel. Also das ist einfach eine Frage, wie man es haben will. Ja, Montenäubel.
So schnell kann ich gar nicht trinken. Eine Schande, das wegzuschütten.
Wie weiß es denn die Community mit dem Trinken?
Ja, die ersten fordern schon Montenäubel. Also die sind eigentlich eine höhere Schlachtzahl gewohnt bei uns. Also wir saufen uns normalerweise schneller durch. Aber naja, was ne, ist ja mal ja. So, Montenäubel.
Jetzt auch nicht. Aber wir reden natürlich normalerweise mehr über die Weine.
Das genau. Schon. Und nicht so sehr über die Winzer. Aber ich finde das gerade angenehm gerade.
Und natürlich sonst nie mit den Winzern.
Und das ist richtig. Und es ist halt gerade angenehm, weil ich meine, das ist halt, wie gesagt, ne, also glaub mir bitte kein Wort. Ich kenne den Gernot und ich habe mit dem schon getrunken. Aber von dem kannst du halt die Weine blind kaufen. So. Und jetzt kommt Monte Neubel.
Und ja, ich finde Escheburg, also ich, um nochmal auf den Escheburg zurückzukommen, ich finde, der hat durchaus noch Zeit, sich zu entwickeln. Mhm. Also er wirkt noch, finde ich, sehr jung und
bisschen platt, aber man merkt halt, was draus werden wird, finde ich.
Naja, es ist ja, ich finde, dass alle Weine von uns sind ja für die lange Lagerung gemacht. Mhm. Und ich persönlich muss sagen, dass ich eigentlich jetzt diese Kategorie ab Escheburg aufwärts vor allem, das ist wirklich was ich persönlich lieber reif trinke. Also nach sieben, acht Jahren. Also was jetzt super toll ist, ist halt einfach sowas jetzt wie Escheburg, Escheburg 13, Escheburg, Escheburg 11 oder sowas. Das ist halt jetzt, das ist eigentlich, das steht jetzt richtig. Der 12er ist mir im Moment immer noch einen kleinen Titsch zu jung. Mhm. Genau. Und das sind die Weine. Wie gesagt, wir reden ja jetzt hier auch über eine Kategorie, die vor nicht wenigen Jahren, bevor es andere Ansätze in der Klassifikation gegeben hätte, wäre es ja alles immer schon topspät, diese trocken gewesen. Und jeder hätte natürlich auch die Erwartungshaltung sinnvollerweise gehabt, dass das reifen kann und sollte. Und so ist das auch. Die Weine halten sehr gut. Und ich finde auch, dass sie immer davon profitieren.
Das macht's nicht leichter, ja. Ne? Das heißt, also ich habe jetzt die Wahl, also entweder jetzt einen Tausender auf den Kopf zu hauen und die Dinger 10 Jahre wegzulegen oder in 10 Jahren 3.000 auf den Kopf zu hauen, wenn ich die irgendwo beim Händler kaufen möchte. Ne?
Ja, aber du bist ja noch jung, du kannst ja Probleme
machen. Genau, und ich bin ja stinkreich geworden beim öffentlich-rechtlichen.
Genau.
So, jetzt aber Monte Neubel. So, und genau. Der aufmerksame Teil der Hörerschaft dieser Sendereihe weiß ganz genau, dass ich ganz, ganz fürchterliche Probleme mit Rotwein habe. Und ich weiß nicht, ich glaube, das war, wann habe ich den das erste Mal getrunken? Ich glaube, es war auf Gernots 50. Wo ich den das erste Mal getrunken habe, den Monte Neubel. Und das ist der geilste Rotwein meines Lebens. So.
Und ich frag mich, welchen wir da gehabt haben.
Das weiß ich nicht.
War das denn während der Probe oder während der Party?
Das muss während der Party gewesen sein. Auf der Probe war ich nicht.
Ja, da habe ich, glaube ich, nur eine Flasche Magnum 2010er ausgeschenkt.
10 oder 11? 10? Okay.
Es kann auch sein, dass wir waren dann war ja auch noch am nächsten Tag, sind wir ja auch noch irgendwie durch einen Ort gelaufen, da gab es ja auch noch irgendwie Wein. Kann auch sein, dass da noch irgendwie was war. Aber jedenfalls habe ich da irgendwann ein Glas Monte Neubel bekommen und ja, das hat mich sehr geflasht. Also das ist der einzige Rotwein, den ich freiwillig kaufe.
Der einzige. Und weil er natürlich vielleicht auch.
Das ist immer so maßlos.
Na, was denn sonst? Welchen würde ich denn sonst kaufen? Nenn mir einen.
Nur, ich weiß nicht, du
hast Klavell-Sachen schon ganz gut. Ja, ja. Sicher.
Also, aber das sind jetzt unsere Spätburgunder und die Klavell-Sachen unterscheiden sich natürlich schon ein bisschen.
Okay, aber das mit den Klavell-Sachen, das ist halt auch irgendwie 8 Jahre her. Ne?
Das ist, ja, okay, das kann man jetzt irgendwie.
Kann ich jetzt so nicht buttern, aber es ist halt tatsächlich so, wenn ich irgendwie die Wahl habe, werde ich immer einen Weißwein kaufen und keinen Rotwein.
Ja.
Außer den Monte Neubel. Also, wenn der da steht, nehme ich den. Das ist.
Du wolltest die Weine von Brandon Tracy, die du, glaube ich, leer gemacht hast. Die wolltest du doch auch nachkaufen.
Die Weine von Brandon Tracy, was war das denn nochmal?
Brandon Tracy, ja, die Back-in-Box von ihm.
Ja, genau, ja, die waren auch super. Ja, stimmt. Aber gibt's ja nicht.
Gibt's im Moment nicht.
Nee, stimmt, das war richtig tolle Rotweine, ja, stimmt.
Hast du das beim Angeln getrunken?
So ähnlich, ja, so also irgendwie in Dänemark am Strand.
Urlaub halt.
Aber die Back-in-Box-Idee tatsächlich nur von unseren skandinavischen Kunden und die nutzen das vor allen Dingen, weil sie das einfach ins Boot stellen können und das verrutscht dort nicht und man kann einfach mit einem einfachen Glas unten diesen Hebel ziehen und
ja, beim Angeln weiterbringen. Deinen Bus mitgebracht.
Genau, tatsächlich habe ich die im Campingbus ausgesoffen, ja.
Ah ja.
Und zwar nicht nur einen.
Brandon Tracy, das ist ja eigentlich ein Loire-Winzer, der ursprünglich aus England kommt, so ein Ex-Punk. Der dort ganz witzige Weine macht und der macht halt ab und zu macht er halt auch einen Back-in-Box-Wein.
Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich Gamay und Cabernet Franc oder sowas, ne?
Gamay, Cabernet Franc, Grolo ist da, glaube ich, noch mit drin. Ja, genau.
So. Grolo klingt auch wie so ein Assi-Merlot. Aber okay.
Meistens ist aber der Merlot der Assi.
Naja.
Echt, ich finde den, den Monte Teufel in der Nase so toll, dieser Geruch nach was ist das, wie heißt dieses Holz, was man sich gegen Motten in den Schrank hängt, verdammt nochmal.
Zeder,
ne? Mhm. Okay. Aber Mann, das ist so geil.
Ich kann ja mal ein bisschen erzählen.
Erzähl mal.
Zu der ganzen Idee. Also wir haben ja, wie soll ich ausholen? Wir haben ja ziemlich viel, natürlich dominant Riesling, weit über 95%. Mhm. Und einfach diese kleine Parzelle Spätburgunder. Und wir haben dann angefangen, einen Spätburgunder zu machen. Ich hatte vorher schon so ein bisschen Pinot-Vorerfahrung von verschiedenen Projekten. Und das war so eine Phase, gab schon so einige ambitionierte Rotweinleute jetzt hier auch an der Mosel. Und insgesamt war mir so ein bisschen beim deutschen Pinot, beim deutschen Spätburgunder, so ein bisschen bei vielen Leuten auf den Wecker gegangen, dass es eigentlich immer so ein Versuch war, eigentlich so einen internationalen Stil zu machen. Also ich fand, viele Sachen konnte man dann sehr schwer von Südtirol, Oregon und so weiter, der Bündner Herrschaft trennen. Und es war alles so ein bisschen auf Volumen, alles ein bisschen zu viel Holz, alles ein bisschen zu viel chaptalisiert. Und es war vor allen Dingen so ein Wunsch, impressive zu sein, also zu zeigen, dass man große Rotweine machen kann, wo auch immer, also an der Mosel, an der Ahr, insgesamt in Deutschland. Und das hat oft ein bisschen dazu geführt, dass den Wein dann ein bisschen an Verspieltheit, Trinkigkeit und so weiter gefehlt hat. Und ich selber habe auch immer so einen gewissen Hang in Burgund zu kleinen Jahrgängen gehabt. Also Jahrgänge mit einem schönen Säurespiel, auch eher zu den Orten, die nicht so dick waren. Also zum Beispiel so Massanet oder sowas habe ich. Massanet, kleiner Jahrgang, das habe ich oft mit super viel Appetit getrunken. Und für mich war das dann auch die Frage, ja, was machen wir denn hier eigentlich mit der Mosel? Und es gibt ja eine große Rotweintradition. Hier, die lief eben bis 34, bis das der Rotweinanbau oder weitere dann über die Reichsnährstandgesetze gestoppt worden ist und ist ja 92 erst wieder zugelassen worden. Aber gibt es diese Tradition hier? Und ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, dass das alles so ein Versuch war, irgendwie so eine Kopie zu machen oder so. Und für mich war eben die Frage, wie kriegen wir eigentlich dieses Verspielte, die Eleganz, die feine Säure, wie kriegt man das eigentlich hin? Und weil es sowieso Teil unserer Philosophie ist, ist das natürlich ganz klar, dass wir hier nicht chaptalisieren. Dementsprechend was? Nicht chaptalisieren, nicht anreichern mit Zucker. Mhm. Und dementsprechend liegen wir halt in der Regel bei dem Spätburgunder, den wir auch nicht so spät lesen, irgendwo bei 11 Volumenprozent, 11,5 mal, aber auf jeden Fall nicht sehr dick. Und die andere Geschichte ist die, dass ich es halt sehr, sehr mag, wenn die Sachen wirklich am Anfang feste Tannine haben. Und genau, und das ist jetzt extrem traditionell gemacht, mit 100% Rappen, offene Maischegärung und ist dann nach dem Abpressen und auf dem Füllen aufs Fass ist das ziemlich hart dann. Also Wein mit Säure, Kernigkeit, ziemlich vielen harten Tannin. Der ist auch nicht so kurz auf der Maische. Ist, glaube hier, der war 32 Tage oder so auf der Maische. Und nach dem Füllen dann, also 17, ist das dann tatsächlich etwas, was eben noch nicht vielen Leuten schmeckt. Und das ist auch der Grund, warum wir da immer so spät rauskommen mit. Also 15 ist jetzt eben, ist jetzt tatsächlich nicht für diesen Podcast rausgeholt, sondern wir fangen jetzt tatsächlich an, den 15er zu verkaufen. Und die Weine brauchen diese Zeit. Und für mich ist eben das Wichtigste, dass sie eben Spannung haben, dass Säure da ist. Und ja, dass trotzdem viel Entwicklungspotenzial da ist. Man merkt ja, wenn man hier die Flasche aufmacht, dass dieser Wein ja überhaupt nicht in irgendeiner Weise Richtung müde unterwegs ist.
Nee, ja.
Sondern einfach jetzt wirklich noch sehr, sehr viel Reifepotenzial vor sich.
Übrigens auch der 2011er nicht, den ich noch im Keller habe. Kein genau, bisschen müde. Genau.
Der im Übrigen auch noch im Shop ist, habe ich gerade gesehen. Du merkst, was mir gerade passiert nebenbei.
Oh, den müssen wir aber mal rausnehmen. Es sind nämlich tatsächlich, liegen da, glaube ich, ganz, ganz wenige Flaschen noch.
Okay, nehme ich alle. Was mich so fasziniert daran ist auch, also weil du sagtest, starke Tannine. Ich reagiere auf Rotweintannine wirklich äußerst extrem. Wir hatten hier ja Sendungen, wo wir italienische Weine getrunken haben. Da habe ich das Zeug fast nicht runtergekriegt. Mit dem Monte Neubel geht das. Christoph, was ist da der Unterschied? Was ist hier anders? Warum kann ich das trinken?
Ich finde Italien ja gar nicht so stark. Also die sind ja schon ganz gut abgeschliffen eigentlich.
Genau,
also,
das hängt ja an der Weinbau auf. Ne? Ja.
Genau, die waren ja am Anfang anders. Also der Wein wirkt in den ersten Jahren eben unfertiger und kratziger vielleicht auch. Aber die behalten das ja auch so lange eben letztlich irgendwie unter Verschluss. Und jetzt finde ich es eigentlich in sich schon sehr stimmig und harmonisch. Also ich finde das Tannin eigentlich gar nicht schwierig. Überhaupt nicht. Also es ist überhaupt viel. Vor allem, du hast ja letztlich gar nichts Pelziges mehr am Gaumen, was jetzt bei anderen jungen Weinen, die wir jetzt irgendwie aus Süditalien oder so hatten, irgendwie mal vor ein paar Monaten, das ist eine völlig andere Tanninstruktur einfach. Ne?
Ja. Insgesamt muss man das ja auch sagen, dass Spätburgunder natürlich, die Burgunderfamilie, einfach auch eine andere Tanninstruktur immer hat, als wenn du das jetzt irgendwie, wenn du jetzt in die Cabernet-Familie gehst oder zum Nebbiolo oder so. Es hat ja immer eher diese, doch neigt ja immer Kitsch zu dieser Seidigkeit dann auch. Ich denke mal, dass das vielleicht dir sowieso dann entgegenkommt, wenn Tannine wirklich ein Thema sind. Ich liebe das ja. Ich bin ja ein großer Loire-Cabernet-Franc-Fan. Auch mag das tatsächlich, wenn die Sachen ziemlich hart sind. Auch am Anfang stört mich überhaupt nicht.
Oh Gott.
Aber ich warte natürlich auch gerne dann. Genau. Na, wie gesagt, dann wird das eben nach 2 Jahren gefüllt, unfiltriert, kriegt dann ganz klein wenig Schwefel. Auf dem Fass hat er die ganze Zeit keinen Schwefel gehabt, auch im Maischebereich. Also Kollegen, das fragen mich Kunden in der Regel nicht so, aber Kollegen fragen das manchmal, weil Rotweinmaischung ja oft verbunden ist noch mit ein bisschen Schwefel. Wir setzen aber null Schwefel dort ein. Dementsprechend sind wir auch immer ziemlich, auch im Gesamtschwefel da sehr, sehr niedrig bei den Sachen. Und wie gesagt, unfiltriert gefüllt, weggelegt. Und es gibt auch keine vorgegebene Reihenfolge, welcher Wein jetzt zuerst kommt. Wir haben jetzt zum Beispiel den 17er vor dem 15er verkauft. Mhm. Und vor dem 17er war der 14er zum Beispiel. Also das ist eben nicht so vorgegeben, sondern hat eher damit zu tun, wie sich jetzt gerade was präsentiert. Genau, ich finde jetzt eigentlich der 15er ist sehr, ja, sehr schön. Ich bin ja sowieso ein großer 15-Mosel-Fan. Jetzt für die Rieslinge auch, weil das ist irgendwie ein sehr interessantes Jahr gewesen für mich, weil es war auch knallheiß, wirklich ein großes Hitzejahr. Aber die Weine haben so schön ihre Säure behalten in 15. Also es ist auch so ein Sammlerjahr für mich, 15, weil die einfach eine große Struktur haben, die Weine. Und ja, ist für mich ganz toll.
Ja. Ich finde auch einfach die Transparenz in diesem Wein so schön. Ja, das ist so klar.
Ja, ja, ja,
ja. Das fließt so durch. Das ist, also das hat ja auch einfach sehr viel von, letztlich auch von einem Weißwein, ja. Also,
ich habe mich nicht getraut, das zu sagen.
Ja, ja.
Das ist
ja,
ein roter Weißwein.
Ich habe die ganze Zeit erwartet, dass du da mal mit drauf. Ich wollte jetzt als Winzer nicht sagen.
Ja, also ich meine, Pinot wird ja gerne mal als roter Riesling bezeichnet.
Aha.
Und ich meine, das trifft hier ja auch in einem gewissen Maße zu. Natürlich ist es eine andere Aromatik, aber so ganz weit entfernt ist sie dann auch wieder nicht. Und dann hat man eben auch, finde ich, hier vielleicht noch stärker wie bei manch anderen Pinot von der Mosel. Ich kenne auch diese Schiefer-Aromatik mit drin. Und dann ist es wirklich dieses seidige Tannin, es ist die Frische in der Säure. Es ist eben diese Transparenz bei allem. Das hat einfach sehr viel davon, finde ich.
Ja. Ja. Ja.
Und was sehr schön ist, also ich meine, ich kenne jetzt einige Jahrgänge von Monte Neubel. Es ist eigentlich ein Wein, der unverwechselbar ist, finde ich. Also die Aromatik von Monte Neubel, die natürlich auch letztlich immer auch von der Arbeit im Keller mit beeinflusst ist, aber die ist ja im Prinzip auch immer gleich, sorgt eigentlich für eine sehr konstante, sehr große Konstanz eigentlich in diesem Wein, was ich total schön finde. Ja. Also auch
für mich zum Beispiel war von Anfang an immer sehr überraschend, dass der tatsächlich immer viel Cassis mitgebracht hat.
Ja, ja, total.
Direkt nach dem Füllen. Jetzt ist das ja nicht mehr so extrem. Es sind auch bei anderen Jahrgängen auch noch extremer. Zum Beispiel hast du gerade den Elfer angesprochen.
Ja, da ist es
bei 10 und 11 war das sehr ausgeprägt. Zum Beispiel, Und ja, ist irgendwie was, was jetzt irgendwie, Cassis ist ja im Grunde so ein reduktives Aroma, was so ein bisschen unter Reduktionsbedingungen aufkommt und sich natürlich auch abschleift wieder mit der Zeit. Aber es ist einfach, ja, war für mich auch eine Überraschung. Ne? Ich kannte das aus Burgund schon auch so ein bisschen aus kühleren Standorten, aber hatte ich jetzt hier irgendwie an der Mosel jetzt nicht so erwartet. Also das hatte sich jetzt so entwickelt.
Hm. Dann trinken wir jetzt die Spätlese, ne? Eternal Sunshine of the Spatless Mind.
Das ist ein alter Popsong, ja,
ne? Nee, es ist ein Film. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Einer der schönsten Filme aller Zeiten. So. Mit Jim Carrey, was sehr seltsam ist, weil...
Einer der schönsten Filme aller Zeiten.
Eternal, mit Jim Carrey. Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Da ist er halt nicht so dieser Grimassenkasper. Also ich finde Jim Carrey ein ganz, ganz fürchterlicher. Also Jim Carrey-Filme kann ich
überhaupt nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, ich kriege ein bisschen Angst.
Grauenhaft. Also wirklich, ich finde Jim Carrey wirklich grauenhaft. Aber Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist eine unfassbar schöne Liebesgeschichte. Also wirklich, das ist zum Niederknien gut. Okay. Kann ich nur empfehlen, ja.
Also ich kann sagen, ich habe diesen Film nicht gesehen.
Nee, klar, ist ja ein Jim Carrey-Film, da geht man nicht freiwillig rein. Das ist halt so. Macht man halt nicht. So, jetzt bin ich gespannt, weil ich könnte, wenn mein Konto nicht leer wäre, würde ich den ganzen Tag nur mindestens Spätlesen trinken. Ich bin ja so ein Süßer. Mhm. Und das war gestern schon
so.
Weil
das jetzt gar nicht das Kerngeschäft ist von Emich Batterieberg.
Nee, gut, aber
eher eine Ausnahme. Ne?
Wahrscheinlich wird es aber mehr Spätlesen geben, als ich Geld auf dem Konto habe. das war gestern schon, also ich fand das gestern schon so schlimm, weil man sollte die Flaschen ja einen Tag vorher aufmachen und ich fand das gestern schon wirklich sehr, sehr schlimm, ich hätte die fast ausgetrunken. Also ich musste mich wirklich zur Ordnung rufen, dass ich mich hier nicht volllaufen lasse, damit heute auch noch ein bisschen was davon übrig ist.
Oh, das ist ja gut. Nee, also, was du schon sagt, das ist tatsächlich ein, für uns ein absolutes Nebengeschäft, kann man sagen. Und das passiert ab und zu mal. Also in diesem Fall reden wir über 2018, ein Jahrgang, der auch ziemlich heiß war, der auch sehr silky Weine hervorgebracht hat, am Anfang dem einen oder anderen ein bisschen langweilig vorkam, obwohl die Weine sich jetzt so langsam richtig rausschälen und immer mehr Struktur entwickeln. Und sich das auch, wie oft doch bei den heißen Jahrgängen, sich doch zu einem großen Jahrgang entwickelt. Aber 18 war das gern nicht leicht. Ne? Also das haben wir vorhin schon angesprochen. Da ging eigentlich nicht viel voran. Da habe ich mit vielen Fässern war es da schwierig. Aber hier, genau, mit dem Zollturm ganz besonders. Ne? Der ging eben einfach überhaupt nicht voran. Und der hat dann einfach bei 26 Gramm Restzucker, das hat er nämlich, hat er einfach die Grätsche gemacht und sich nicht mehr bewegt.
Ja, aber hat er gut gemacht, finde ich.
Und das hat er für sich, hat er jetzt für sich so entschieden.
So ein Riesling ist ja auch nur ein Mensch.
Genau, und da der jetzt, als wir quasi die großen Weine gefüllt haben aus 18, einfach auch noch diese Frische und Präsenz hatte, habe ich mich damals entschieden, den einfach auch wirklich mitzufüllen und nicht liegen zu lassen. Also es gibt noch einen anderen Zollturm, der auch es nicht leicht hatte mit dem Gären, nämlich der 20er. Und der hat dann zum Beispiel zum Schluss 2 Jahre gegoren, weil da auch ein bisschen Aktivität war. Aber jetzt hier bei dem 18er waren dann einfach die Entscheidung, den tatsächlich zu füllen. Und und es ist irgendwie, eigentlich finde ich eigentlich eine sehr schöne Spätlese ganz alten Stils geworden, weil er hat ja die Luft, der ist ja nicht gemacht wie diese Spätlesen, die dann sehr früh, was weiß ich, im Dezember, Januar gestoppt werden mit Schwefel, sondern hat eben tatsächlich dann auch erst 11 Monate.
Du meinst die Erdenspätlese?
Erste Mal. Ich meine jetzt im Grunde alles, was so von den Top-Spätlesen, das ist ja einfach gestoppte Spätlesen und natürlich auch mit viel, viel mehr Restzucker. Und ich habe da auch überhaupt nichts gegen. Es gibt ja großartige, was weiß ich, reden wir über Prüben, reden wir über Schlossliga oder sowas, großartige restsüße Spätlesen. Aber die sind eben total anders gemacht, ne? Sondern die sind eben früh gestoppt in der Gärung und
weil sie so sein sollen einfach, ne?
Ja, weil sie so sein sollen, bleiben dann so halt passiert. Natürlich viel mehr in der reduktiven Welt dann unterwegs, sind in der Regel auch eher direkt gepresste Trauben. Hier hatten wir, wie wir das in der Regel machen, eben auch Maischestandzeit. Das bringt natürlich auch eine andere Art von Fülle und Struktur rein. Das heißt, wir reden eigentlich über zwei verschiedene Weinwelten der Süßweinbereitung. Und hier ist es eben so, dass der Wein dann wirklich tatsächlich erst kurz vor der nächsten Lese das erste Mal Schwefel bekommen hat und ist dann filtriert und gefüllt worden. Genau.
Was für einen restsüßen Wein auch sehr spät ist, ne?
Ja, ja, das klar. Mit der Schwefel. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt bei uns in den Keller gucken, wir haben ja doch einen ganz beachtlichen Altweinkeller mit Weinen bis 1921 zurück, dann findet man...
Kann ich da mal die Adresse haben?
Das ist mir zu gefährlich jetzt, wo du das gesagt hast mit den süßen Weinen. Mhm. Aber wenn man da zurückprobiert, dann wissen wir auch aus der Zeit, dass die restsüßen Weine, was weiß ich, wenn du jetzt heute einen 50er aufmachst oder so und da zum Beispiel der Begriff Spätlese verwendet worden sein sollte, wird der eher noch weniger Restzucker haben. Das heißt, das, was wir jetzt heute von Restzuckerwerten mit den Begriffen verbinden, das war früher viel, viel niedriger. Wir haben einfach auch große Auslesen oder so im Keller, die haben eher unter 20 Gramm Restzucker. Das heißt, das spielt natürlich, wenn man das dann probiert, 40 Jahre später, 50 Jahre später, spielt die Süße wirklich nur noch eine absolut untergeordnete Rolle überhaupt. Und ist insofern halt, im Grunde ist das ein sehr, sehr konservatives Produkt.
Das ist genau das Richtige für mich, also.
Und genau, wie du so bist, ne? Und es ist einfach was nicht sehr süße dominiert ist, aber wo natürlich einfach diese Fülle, und wir reden ja jetzt hier auch wieder über ganz, ganz niedrige Erträge. Das ist ja hundertprozentig wurzelechtes Material in diesem Bereich vom Zollturm, den wir dort haben. Ist ein Weinberg, der etwas später zu uns kam in den Betrieb. Ist ja Trabener Zollturm. Das heißt, wir sind gerade über der Gemarkungsgrenze von endlich Traben-Traber. Mhm. Das ist eine ganz, ganz tolle, extrem steile Lage mit 100% Steigung. Also wirklich extrem. Auch richtig arbeiten mit Absturzgefahr in den Terrassen. Ja. Tatsächlich, da geht's dann richtig runter auf die Straße. Und das ist... Es ist wirklich ein extrem Weinberg, aber auch ein extrem schöner, und den haben wir im Winter 14 gekauft. Und ich finde immer, dass es ein Weinberg ist, der einen unheimlichen Ausdruck hat. Ne? Ausdruck, tiefe Aroma ist einfach sehr speziell dort, auch wenn es ganz durchgegoren ist auch. Und wir waren auf jeden Fall sehr froh, dass der quasi in die Familie gekommen ist. Ich denke, wenn der Wein mal ein bisschen reift und die Primärfruchtseite etwas zurückgeht, dann wird das irgendwann später halt auch mal was super in diesen ganzen Bereich gereifte Käse und so reinpassen wird. Ne? Im Moment ist das
jetzt schon total schön, weil so hinter dieser Frucht ist so eine warme Patisserie. Dahinter, ja, so ein bisschen, so ein Hauch von Vanille und Mandel und
Mandel?
Dann, so ein bisschen, also keine feste Mandel, sondern eher so eine in der Patisserie verarbeitete Mandelcreme. Ja. So ganz leicht. Und dann hast du aber auch dieses Cremige schon am Gaumen. Das finde ich, das passt eigentlich schon total schön zusammen im Moment.
Mhm. Ja, ich finde das total geil. Also ich finde das jetzt schon total geil. Das ist halt dasselbe Problem wie eben. Eigentlich müsste ich davon ganz viele bestellen und weglegen, aber erstens habe ich keinen Keller und zweitens kein Geld. Also das ist so, ja, das ist echt tragisch. Eigentlich ist es sehr, sehr tragisch, was wir hier gelegentlich machen. Ja.
Für mich. Naja, du kannst den Wein ja noch über ein paar Tage trinken.
Wo wahrscheinlich ja, genau.
Weil du nicht mehr so viel davon hast. Weil ich ja so diszipliniert bin.
Natürlich.
Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, du bist noch jung. Du kannst, ja, genau. du kannst ganz in Ruhe warten, bis die Weine reichen.
Aber in welchen Keller lege ich die? Weil meiner hier im Haus hat irgendwie 23.
Aber lass dich doch beim Gernot im Keller liegen. Genau.
Ja, oder das wäre halt, ganz gut. Gernot, kann man da nicht mal so einen Deal machen, dass ich sage, so, ich kaufe dir jetzt die Weine ab, aber die bleiben bei dir liegen? wir das wäre doch auch mal ein Angebot an
Anbrechen. Ich will das nur nicht so öffentlich tun in diesem Fall, weil das nämlich, weil das uns als Gesamtdienstleistung vielleicht etwas überfordern würde.
Okay.
Genau, weil die solche Platzen sind ja auch immer saugefährdet. Nicht, dass man die plötzlich zweimal verkauft oder so.
Ach so, ja gut, da brauchst du halt eine vernünftige Warenwirtschaft dahinter. Aber das wäre das nicht wirklich mal ein Service auch für die Kunden? Dass man sagt, okay Leute, ja, wir lagern euch den Scheiß für 10 Jahre?
Ja, aber es ist natürlich auch wieder, also das machen ja mittlerweile auch zunehmend mehr Weingüter, aber dann musst du auch wieder die entsprechenden Keller haben, dann musst du auch wieder sozusagen Personal haben,
das sich auch darum kümmert. Das muss auch physisch gesichert werden, sonst klappt das aber nicht. Ja. Und es gibt ja jetzt auch überall, in Hamburg habt ihr ja auch diese Weinbank zum Beispiel. Ich weiß
ja gut, Weinbank, da gibt es ja nur Minimalfächer, das ist ja eher für Show. Aber klar, es gibt auch Dienstleister, die sowas wegpacken und es gibt auch Weingüter, jetzt weiß nicht, wie Battenfeld Spanier oder so, oder aber selbst auch bei Wagner Stempel, die haben halt ein bisschen was dazu gebaut, wo sie dann eben Weine lagern, die dann als sogenannte Late Release, das ist so ein bisschen der neue heiße Scheiß, dann rausgebracht werden, weil sie dann eben nochmal einige Jahre zusätzliche Lagerung haben, weil du natürlich nicht der Einzige bist, der diese Probleme hat. Es gibt ja auch viele Restaurants, die diese Probleme haben, die gerne reifere Weine anbieten würden, aber selber eben auch keinen Keller haben oder dann eben auch, ich sag mal, der Durchlauf an Sommeliers zu hoch ist, die dann immer wieder auch eine neue Weinkarte machen wollen, dann lagern die Sachen gar nicht mehr so lange im Keller und so weiter. Und dafür gibt es dann auch zunehmend häufiger bei Weingütern eben gereifte Weine, ne?
Klar, aber das ist tatsächlich was wir für einige unserer Top-Gastro-Kunden zum Beispiel, da haben wir immer ein bisschen Spielmaterial gehalten. Und das ist einfach auch wichtig, also, weil, wenn wir jetzt mal so durch ganz Deutschland gehen zum Beispiel, dann sind es ja nicht so viele Restaurants, die tatsächlich einen über 10, 15, 20 Jahre gepflegten Weinkeller haben. Im Grunde können das Sommeliers ja auch nur leisten, wenn die Eigentümerfamilien wirklich dahinter stehen. Ne? Und ich glaube, da können wir selber an ein paar Heinen in Deutschland durchzählen, wo das dann wirklich der Fall ist. Und ansonsten ist natürlich immer sehr viel Kostendruck da und dass die Leute möglichst nicht viel einkaufen und auch so spät wie möglich, um die Liquidität zu schonen, was ja auch alles verständlich ist, wenn das Geld einfach gar nicht da ist. Und wir wissen ja auch, dass das gar nicht, also das ist ja auch kein, ja, ist einfach kein einfaches Geschäft, ein Restaurant mit vernünftigen, also vor allen Dingen, wenn man wirklich auf Qualität setzt, mit großen Gewinnen zu führen, sag ich mal. Und das brauchst du ja auf die Dauer, um halt dann auch wirklich einen vernünftigen Keller aufzubauen. Das ist eben wirklich nicht einfach. Und dann ist es natürlich für alle schön, wenn es einfach irgendwie noch ein paar Flaschen gibt.
Ja, jetzt fällt mir eigentlich nichts anderes ein, als nochmal alles durchzutrinken und dann nochmal über die Weine selbst zu reden. Aber wollen wir das noch machen oder wollen wir das lassen und sagen, kauf das?
Kauf das.
Kauf das. Okay, dann gehen wir jetzt alle nach Hause, ne? Also die Spätlese ist toll. Also wie gesagt, ich finde alles, Gernot, was du machst, ich finde das alles außergewöhnlich. Also es trifft so wirklich gezielt meinen Geschmack. Das ist ein bisschen unangenehm, weil...
Also was wir ja nochmal machen können, sorry, um dich zu unterbrechen, wir können ja nochmal zurückgehen zum Spätburgunder Rosé. Ja? Also
Fanboyerei hier rein, das ist ja auch nicht...
Zum Schaumwein zurückgehen, weil... Weil der ja vorhin noch nicht so viel Luft hatte.
Ja,
genau. Das ist ein guter Moment jetzt auch. Ne?
Im Gegensatz zu den anderen dreien, wo ich ja gesagt hatte, dass man die schon mal am Tag vorher öffnen kann, war das jetzt ja beim Joe Fix nicht der Fall. Aber weil der eben noch so frisch degougiert ist.
Das ist auch ein guter Moment für meine Würde. Also das
während ihr das macht, wollte ich noch eine ganz kurze Ankündigung machen, wenn ich darf. Ich habe nämlich... Ich werde am 5.2. im Schauspiel Dortmund sein, im Institut. Und
große Weinrevue.
Mit zwei Sommeliers und einem Medienwissenschaftler über künstliche Intelligenz im Wein, also im sozusagen in der Wein, im Weinmarkt sprechen. Das hat ja mittlerweile, also das da passiert ja gerade ganz viel, sowohl in Weingütern kann man einiges damit anfangen, als auch eben in der Sommelierie, beziehungsweise auch mit der Angst, dass Sommeliers auf Dauer irgendwie so ein bisschen ersetzt werden durch künstliche Intelligenz. Aber es gibt, was so aufplöppt, sind halt total viele Apps, die sozusagen dir den digitalen Sommelier bieten und so weiter. Und wir wollten einfach mal darüber sprechen. Es gibt dazu ein kleines Dreigang-Menü vom Labsaal, Restaurant Labsaal und ein bisschen Wein von Cabernet und Co. aus Dortmund. Und wir machen uns einen netten Abend, um sozusagen über dieses sehr technische Thema, aber eben ganz locker so ein bisschen zu diskutieren.
Ja. Aber kann das, gehen, eine Sommelier-App, die sagt, hier, Holgi, trink das?
Klar, also das kann in gewissem Rahmen, kann das auf jeden Fall gehen, weil, also ich meine, du hast mir ja letztes Jahr hast du mir, glaube ich, erzählt, du warst irgendwie auf Tour und warst in Baden und obwohl wir 10 Jahre Podcast machen, standst du im Weinladen und wusstest nicht, was du kaufen sollst.
Das so. Alles, was sie verkauft haben, habe ich noch nie vorher gesehen.
Und da bist du ja nicht alleine. Und wenn du jetzt irgendwie eine App hast, die, ich sag mal, über Vivino so ein bisschen hinausgeht, weil Vivino kannst du das schon lange machen, du fotografierst die Flasche, dann kriegst du ein paar Informationen dazu.
Genau.
Aber das kann man natürlich ausweiten und KI, also sagen wir mal so, ich glaube, die ChatGPT-4, die hat schon beim Master-Sommelier-Level die Zugangsvoraussetzungen erfüllt. Also die kann schon recht viel. Da gibt's mittlerweile auch Sensoren, die Aromen im Wein erkennen.
Was?
Und das mit einer KI verknüpfen. Aber es gibt auch, also ich hatte jetzt gerade so einen Fall von einem, der bei einer Blindverkostung die Aromen, die er geschmeckt hat, eingegeben hat in die ChatGPT und da kam tatsächlich der richtige Weinbar raus. Wow. Also es ist da passiert schon total viel und es ist irgendwie, glaube ich, ganz spannend, sich damit zu beschäftigen, wie auch immer man dazu steht, aber es ist einfach total spannend.
Es wird in jedem Fall scheint es irgendeinen Einfluss zu haben. Das ist ja beim Podcast produzieren genauso. Also ich habe jetzt mehrere Sendungen schon von einer künstlichen Intelligenz entstammeln lassen und das hat dramatisch gut funktioniert. Mhm. Ja, das ist also wo dann jedes praktisch rausgeschnitten wird. Ich habe ein File, da habe ich aus einer 2-stündigen Sendung sämtliche Äs aneinander geschnitten. Klingt sehr geil, kann ich dir mal schicken.
Ich weiß gar nicht, ob ich das hören will, weil
das ist sehr lustig.
Ja, manchmal auch schon so ein Trauma, wenn ich selber schneide.
Das ist sehr, sehr lustig, weil das teilweise ist es halt auch wirklich dann, dass das so Tonleitern sind und sowas. Also, es ist wirklich ganz, ganz nett eigentlich. Was ich mir noch wünschen würde, und zwar von euch Live-Hörern und Hörerinnen, wenn ich die Sendung veröffentlicht habe und ihr das mitkriegt, wenn ihr eure Kommentare zu den Weinen nochmal in die Kommentare zur Sendung im Blog schreiben könntet, damit alle auch nochmal mitkriegen, was ihr so darüber denkt, weil wir haben sehr wenig über die Weine geredet, viel aber über das Weinmachen und wie diese Weine zustande kommen und wie Gernot so drauf ist, was ich sehr schön finde, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder der anderen dabei, sich für oder gegen dieses Paket zu entscheiden, wenn in den Kommentaren zur Sendung nochmal steht, was von diesen Weinen zu halten ist. Wie gesagt, ich finde die großartig. Ich habe gestern Abend, wie gesagt, ich habe die aufgemacht, habe jeweils einen Schluck getrunken, musste mich bei der Spätlese zusammenreißen, habe eine Stunde lang auf der Batterieberg-Webseite rumgehangen und gedacht, bestelle ich mir jetzt noch so ein Paket oder bestelle ich mir jetzt nicht noch so ein Paket? Vielleicht, warte mal die Sendung morgen ab. Also es ist, ich bin da sehr befangen und darum solltet ihr nicht auf mich hören, aber es sind wirklich tolle Filme, Weine. Das liegt jetzt daran,
Das war der andere Podcast.
Das liegt daran, dass das kennst du nicht gern. Ja. Es gibt Sendungen, da spucke ich immer aus, ja? Und red dann am Ende ganz normales Zeug. Und es gibt Sendungen, da spucke ich nicht aus, da rede ich dann am Ende wirr.
Ja, aber wir haben ja auch nur 4 Weine. Also
Rosen,
du solltest ganz stabil sein, genau. Wie ist denn jetzt der Rosé?
Ja, ich finde, dass er sich tatsächlich noch mal weiter geöffnet hat.
Ja.
Also von dieser Joghurtnote ist gar nichts mehr da. Das ist
ja, und die Kante ist auch
bärig. Es hat so eine Kirsche drin, aber es hat eben auch eine schöne zitrische Frucht. Aber es ist schon reif. Du sagtest ja, das ist so ein bisschen an der Kante.
Mhm.
Reif gelesen finde ich auch. Aber wenn du das jetzt beim Riesling gemacht hättest, dann würde ich es überhaupt nicht mögen. Weil ich finde, wenn Riesling reif gelesen wird und dann zu Sekt verarbeitet wird, dann bekommt er eine Aromatik, die ich persönlich gar nicht mag.
Ja, wie ist die dann?
Also hier finde ich sehr schön. Ja, es ist. Ich mag ja Riesling, aber ich mag Riesling nicht, wenn er seine ganze Riesling-Aromatik in einen Schaumwein packt.
Okay.
So, weißt du? Also das ist mir dann irgendwie zu fruchtig, zu die reife Noten vom Riesling mag ich einfach nicht in Verbindung mit Schaum.
So. Aber hat für mich aber auch nicht nur mit dem Thema Traumreife zu tun, sondern insgesamt mit der aromatischen Struktur von Riesling. Und ich versuche jetzt auch bei unseren Riesling-Sekten auch ein bisschen diese Primärfrucht, wie auch bei unseren Weinen, die sind ja auch nicht sehr primärfruchtlastig in der Regel, das auch ein bisschen zu brechen. Ne? Und das ist Brechen in diesem Fall heißt Oxidation. Und bin sowieso ein großer Fan, gerade bei Schaumwein, Grundweinen, dass die durchaus mal ein bisschen Sauerstoff gesehen haben.
Ja.
Weil das einfach, es kommt ja eh noch über die zweite Vergärung mit dem neuen CO2 auf der Flasche, kommt immer noch mehr als genug Frische rein. Und ja, da ist doch schön, wenn einfach nicht diese Primärfrucht so dominant vorhanden, ja, sondern dass man tatsächlich auf dieser Strukturseite mehr hängt. Und beim Riesling ist das ganz besonders, wichtig.
Sag mal, ihr sagt immer Primärfrucht. Was verstehen so Typen wie ich darunter?
Na, das ist die Frucht, die wirklich als erstes, also primär als erstes da ist, die im Prinzip mit der Traube in den Keller kommt und dann vielleicht durch die Gärung auch noch mal ein bisschen gepusht wird. Also das ist so alles, was du direkt da hast. Steinfrucht, Zitrusfrucht, Kernobst, was auch immer. Alles, was wirklich fruchtig ist.
Also und alles das, was ich rieche und wo ich dann mich sehr anstrengen muss, um dahinter noch was anderes zu riechen, sozusagen.
Genau, das kann man ja noch pushen durch Hefen, durch eine kühle Vergärung kannst du bestimmte.
Genau, aber das ist dann eigentlich schon nicht mehr Primärfrucht, sondern das ist tatsächlich dann ja schon der Einfluss der Kellerwirtschaft, ne? Also genau. Was weiß ich, Reduktion, Oxidation, Hefelager, welche Hefe, was auch total unterschätzt wird, ist ja dieses Riesenthema Gärtemperaturen, kühle Gärung, warme Gärung, das macht alles total Unterschied. Das ist dann quasi das zweite Paket, was man dem Wein mitgibt, und das dritte Paket sind im Grunde die Reifungsaromen. Wie hat dieser Wein sich dann entwickelt? Also da spielt der Sauerstoff auch nochmal wieder eine Rolle zum Beispiel. Ne? Das ist dann quasi die dritte Stufe der Entwicklung. Dann.
Es gibt einen Unterschied zwischen kühler und wärmerer Vergärung.
Ja, absolut. Auch in der, aromatischen Entwicklung der
Weine. Wie unterscheiden die beiden sich?
Ja, du kannst zum Beispiel, sag ich mal, typisches Beispiel ist ein Sauvignon Blanc. Ja? Sauvignon Blanc, wenn du den sehr kühl vergärst, dann kriegt er halt so diese ganzen Noten, die dir ins Gesicht springen. Ja, also extrem viel Cassis, Stachelbeere, teilweise Eisbonbon.
Ja.
Und wenn du ihn warm vergärst, dann hat er diese Aromen alle gar nicht. Dann hat er gesetztere Aromen. Dann hat er sozusagen tatsächlich auch wärmere Noten von im Zweifelsfall Steinobst, von einer reiferen Zitrusaromatik. Das ist alles reifer und wärmer wirkend. Und eine Kaltvergärung pusht einfach diese vor allen Dingen so frisch gelbe und grüne Aromen.
Und es ist auch sehr stark modegeprägt. Ne? Ich mache ja jetzt, bin jetzt seit 91 so im Rennen. Und seitdem haben wir auch schon ein paar kellerwirtschaftliche Moden. Sind da so durchs Dorf getrampelt und die extreme Kaltvergärung, die tauchte tatsächlich so Mitte der 90er Jahre dann auf. Und war dann in den 2000er Jahren war das dann ganz, ganz extrem teilweise. Und das in der Kombination sehr kalt. Und dann brauchst du auch, damit es dann tatsächlich auch gärt, in der Regel dann halt auch ziemlich kälteaffine Hefen, die dann auch ein bisschen in diesen Eisbonbon-Ton dann zum Schluss münden. Das war aber auch bei Riesling war das sehr populär. Und genau, es war immer fürchterlich, aber es war auch sehr populär.
Und man muss halt auch sagen, dass manche Weinbaugebiete, die haben halt irgendwann in den 80er, 90er Jahren, haben die halt Edelstahltanks bekommen mit Temperaturkontrolle, ja, also mit, wo die dann eben auch anfangen konnten, kühl zu vergären in Regionen, die vorher viel zu heiß waren eigentlich. Ne?
Man kam auf einmal neue Weine aus alten Regionen.
Ja, genau, da hat man früher traditionell über Jahrhunderte hinweg oxidativ ausgebaute Weißweine gemacht zum Beispiel, ja. Und dann hat man eben diese neue Technik der temperaturkontrollierten Edelstahltanks bekommen und das hat man dann einfach auch ausgereizt, ja, so ein bisschen, ja. Kühl runter und dann sehr reduktiv und dann gib ihm, ja. Das war einfach dann mal so eine Zeit, wo man das gemacht hat aber auch da ist man irgendwann wieder so ein bisschen so in die Mitte zurückgerückt, würde ich sagen. Ja.
Ja, aber wenn man, also für mich ist so ein tolles Beispiel ist eigentlich so der, wenn man so durch Spanien fährt und wenn man das vor fünf Jahren gemacht hat und das vergleicht mit der Variante, wenn man das vor 20 Jahren gemacht hat, dann hatte man vor 20 Jahren hat man dann in den Kneipen hat man ganz, ganz viele ziemlich oxidative Weine gefunden, die mir persönlich, also es waren einfache Weine, ja, die mir persönlich aber oft erstaunlich gut geschmeckt haben. Ne? Also gerade mit dem Essen, was es dann vor Ort gibt. Und dann hat sich das dann so gedreht. Und dann hat man plötzlich aus jeder heißen Region hat man dann auch versucht, ein Chablis zu machen.
Leider, ne?
Und was auch immer. Also und das war dann war plötzlich diese weiterhin einfachen Weine, aber eben ganz reduktiv, kühl vergoren, auf extrem frisch gemacht, noch ein bisschen Säurezusatz dazu. Das ist einfach was ich wirklich fürchterlich finde, ne? Also wo ich auch immer das Gefühl habe, das passt überhaupt nicht zum Essen. Es geht jetzt wieder ein bisschen zurück und insgesamt hat natürlich Spanien auch eine Weinrevolution hinter sich, muss man ehrlich sagen. Nachdem unheimlich lange nichts passiert war, es ist wahnsinnig viel passiert, ne, mit ganz, ganz vielen tollen Betrieben. Aber diese Zwischenphase, das war wirklich nicht so geil. Ne? Ja.
Worüber wir überhaupt nicht geredet haben in dieser Sendung, und das machen wir fast in jeder Sendung, ist Gastronomie. Eigentlich hätte ich Christoph gerne nochmal separat interviewt zu dem Essen, das er mir und Gernot und einigen anderen Freunden kürzlich gekocht hat, weil das wirklich eine der spektakulärsten Sachen war, die ich je gegessen habe. Damit das jetzt nicht noch ausartet. Gernot, wo sollten wir eigentlich essen gehen?
Super. Ich glaube, wir sollten jetzt mit Christophs Tochter erstmal sprechen, ob die Lust hat, dass jetzt jeden Tag Leute kommen wie wir.
Ja.
Und dass sie das ertragen müssen. So.
Du meinst, bei Christophs lustigem Pop-Up-Restaurant.
Genau, wir agitieren den Kollegen Raffelt jetzt in Christoph Raffels Supper Club hinein und stehen dann jeden Tag bei ihm vor der Tür.
Das geht halt nur an den Wochenenden, weil die Greta sonst ja irgendwie tatsächlich zur Schule muss.
Ja, klar, aber wir müssen halt jeden Tag bei dir vor der Tür stehen, damit du so genervt bist, dass du uns am Wochenende tatsächlich was kochst.
Nee, kann man sich nur bedanken, war ganz, ganz
krass. Ja, aber Gernot, wo sollen wir essen gehen? Wo warst du zuletzt essen, wo es großartig war?
Es gibt ja mittlerweile selbst an der Mosel, wo man lange Zeit sehr darben musste, doch auch ein paar Adressen, oder?
Ja, es ist ziemlich viel passiert eigentlich. Gerade hier in der Ecke, also ich bin endlich jetzt in der Nähe Traben-Trarbach, es gibt in Ralvers, es gibt eine ganz, ganz tolle Winothek in Traben-Trarbach. Es gibt drei Sterne mittlerweile an der Mosel.
Ja, da kann man keine alte Sau leisten, da kann ich mir direkt bei dir Wein kaufen gehen.
Das kannst du, das musst du so zu einem Höhepunkt deines Seins machen, mal so ein verlängertes 3-3-Sterne am Wochenende.
Genau. So, das zum Ruin. So die letzte Kohle. Letzte Kohle in 3-3-Sternen an der Mosel ausgeben. Das ist eine gute Idee,
ja. Aber die machen mir alle drei Spaß, weil die einfach so alle drei so unterschiedlich sind. Das ist irgendwie schon ziemlich gut. Da ist auch so diese Langeweile, die man auch manchmal hat im routinierten Fine Dining, sag ich mal, ist das, ja, es gibt ja so routiniertes, runtergespultes Fine Dining. Genau, das ist tatsächlich an allen drei Plätzen nicht der Fall. Das ist ziemlich gut. Nee, aber man kann hier definitiv auch low-key mit richtig gutem Essen durchkommen mittlerweile. Auf jeden Fall.
Dann gehen wir jetzt nach Hause, falls wir da noch nicht sind. Gernot Kollmann, vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank für die Weine.
Oh, sehr gerne.
Christoph.
Danke, dass ich teilnehmen durfte.
Na, nu. Christoph, vielen Dank. Ein Datum für eine neue Sendung haben wir noch gar nicht. Ne?
Das ist verhandelt. Nee, haben wir noch nicht.
Ihr findet das Datum der nächsten Sendung zuerst auf originalverkorkt.de und dann irgendwann auch bei mir auf rind.de und in den einschlägigen sozialen Netzwerken, vermutlich auf Mastodon. Wir wünschen
dir schöne Weihnachten. Wird so ein bisschen sein, Richtung Osteuropa zu gehen, bis Schwarzmeer, so ein bisschen Griechenland zu machen letztes Jahr. Das ist so ein bisschen das Thema, große Thema.
Das, wo ich überhaupt nichts drüber weiß, außer Rezina. Schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, ihr Lieben. Christoph Raffelt, vielen Dank.
Danke dir, Holger.
Und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich gar nicht vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der man ist so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.